Hört die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofsess, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Söcke, Tobi Kamke und vielen, vielen anderen. Und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen. You cannot be serious! Mein heutiger Gast zum zweiten Mal, der Premierengast, Chris Hünicke, 2025, herzlich willkommen.
Es ist mir eine Ehre, hier zum zweiten Mal zu sein, Wahnsinn.
Bei D76, ich habe ja Rebranding durchgeführt, Doublette 76, das Logo konnte keiner lesen und dementsprechend habe ich das jetzt vereinfacht und wir sind der D76.club.
Alles klar.
So, und du bist... A, erster Gast gewesen, B, weiterhin ganz großer Tennisspieler.
Großer Tennisfan, ja.
Großer Tennisfan, aber du spielst Tennis, immerhin regional, das würdest du ja selber über dich nicht sagen. Für die, die die erste Folge nicht gehört haben, kann man immer noch tun, aber in der Nutshell warst du Nummer 1 in der Jugend in Deutschland im Tennis,
ja.
Bis jetzt Gitarrist der Band Revolverheld. Hast Regionalliga-Mannschaft SC Viktoria Herren 40 gefunden, ja. Und spielst auch relativ erfolgreich Turniere, hast eine einstellige LK, du trainierst viel, da werden wir auch noch drüber sprechen, wie du wann wo trainierst.
Ja.
Aber ich als Einstieg habe ich ja mir überlegt, ich muss ja meine Gäste ein bisschen überraschen auch. Und ich muss ja auch ein bisschen innovativ sein hier in diesem Podcast.
Voll.
Und ich habe geile Sachen heute leider vorbereitet.
Das ist doch gut, ich freue mich.
Wo ich mich den ganzen Tag, ich konnte gestern nicht einschlafen, schon drauf gefreut habe. Und hier auf diesem Zettel steht Chris, das ist die Tennis-Quali. Du weißt ja, bei einigen Turnieren muss man in die Quali.
So.
Du musst ja eigentlich nicht in die Quali, weil du hast dich ja bereits qualifiziert, weil du jetzt das zweite Mal hier Gast bist. Aber ich würde dich ganz, ganz herzlich bitten, hier mal
die Theorie
die
jetzt
die drei Partien vorzulesen, die ich ausgelost habe. Also kannst du im Prinzip diese drei Partien mal richtig vorlesen in der Tennis-Quali bei D6.
Oh, da bin ich ganz schlecht drin. Das ist ja wirklich, das ist wirklich hart.
Das werde ich nachher mit Sebastian Merget auch machen. Da freue ich mich schon drauf.
Naja, Thiago Seiboth Wild.
Das ist der Brasilianer. Ja, das weiß ich ja auch nicht.
Also ich gucke ja viel Tennis tatsächlich.
Ja.
Und ich lese die Namen da ja auch immer. Aber ich habe das Gefühl, selbst die Kommentatoren sprechen die meistens falsch aus.
Korrekt.
Ja gut, Kokkinakis muss man kennen.
Ja.
Ne? Thanasi Kokkinakis, Australier, ne?
Mhm.
Den muss man auch aussprechen können. Martin. Oh, wie wird er ausgesprochen? Du musst es mir aber auch dann richtig sagen.
Ja, ich sag's dir.
Den kann ich nicht aussprechen. Fuchsovic, ja, so. Fuchsovic, sehr gut.
So wird er zumindest auf Sky genannt von Antonia Wiskickel und Paul Häuser.
Botik mit Vornamen? Van de Sandschulp?
Botik van de Sandschulp, würde ich sagen.
Sandschulp, ja gut, wir sind ja hier.
Ja, ja.
Das darf man schon eindeutschen.
Ja, natürlich darf man das, klar.
Damien Schumur?
Zeig mal, muss ich selber lesen. Weiß ich nicht, ja. Aber habe ich noch nie gehört. Schumur.
Du hast das so ausgedruckt.
Ja, ich habe einfach nur die Zungenbrecher ausgedruckt.
Und was wahrscheinlich ist es Arthur Cassot, oder?
Zeig mal.
Ich würde sagen, der kommt irgendwie aus dem französischen
einer
Raum.
Einer von 100 Franzosen sein oder in den Top 100.
Ne? Komm, gar nicht schlecht.
Aber dann haben wir ja die ähnliche Erfahrung. Also hast du dich natürlich qualifiziert, ist ja klar.
So.
Aber wir machen die ähnliche Erfahrung. Man verzweifelt an den Zungenbrechern.
Ist so.
Oder? Und
ist
man denkt auch so, oh, jetzt möchte ich das. Oh. Gerade bei den Brasilianern, einige sagen so, Seiboth Wild
ja.
oder so.
Ja.
Ja, ich muss nur nochmal Native Portuguese Speaker hier.
Das sieht auch so deutsch aus, diese, aber man muss ja auch sagen, manche Brasilianer haben ja auch so, dann heißen dann Müller oder so.
Ja.
Deswegen, man weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich ein Problem, weil wenn man viel Tennis guckt, ich weiß ja von dir auch, du guckst viel Tennis.
Oh ja.
Und man will dann sich mitteilen, wie gut irgendein Newcomer ist. Ich hatte das letztens, als ich das erste Mal den neuen Brasilianer gesehen habe, den, wie heißt er, der jetzt gerade Buenos Aires gewonnen hat, von Fonsego.
Ja.
Und ich dachte auch
Montego?
So, Fonsego, wie wird der ausgesprochen?
Mosch.
Und das ist ja auch mal das Ding. Hast du den gesehen? Der heißt so. Ja. Geiler Spieler übrigens.
Ja, absolut. 18 Jahre alt
im Übrigen. Jüngster ATP-Tour-Titelgewinner seit Alcaraz jetzt.
Ja, und guck mal, vielleicht habe ich auch noch mal für dich die Tennis-Promotion später vorbereitet.
Oha.
Zum gleichen Thema.
Oha.
Kannst du schon mal im Hinterkopf überlegen. So, jetzt habe ich hier aber noch eine Überraschung für dich parat. Hast du eine Ahnung, was das hier ist? Ich gebe dir ein Tütchen mit Sägespänen in deine Hand.
Es ist wahrscheinlich das, was Ivan Lendl in seiner Hosentasche hatte, so. Weil der mit diesem abgrundtief räudigen Ledergriffband gespielt hat, immer. Und er nie einen Overgrip hatte, aber diese Sägespäne in der Tasche.
Ivan Lendl Gedächtnisspäne. Ja. Und jetzt frage ich dich, warum macht das keiner mehr? Wurde das verboten? Ich weiß, eine Zeit lang haben sich einige darüber aufgeregt, erinnere ich ganz schwach, weil es natürlich ganz, ganz viel Sägespäne hinterlassen hat, überall. Klar. Und einige hart genervt waren wahrscheinlich.
Voll.
Ist das noch erlaubt?
Ich weiß nicht, ob es da jetzt im Regelwerk ein Verbot für gibt.
Und was machst du gegen Schwitzehändchen?
Und das, muss man sagen, ist tatsächlich ein Thema. So, ich habe nämlich letztens, als ich in der Halle Hamburger Meisterschaften gespielt habe, habe ich auch das Problem gehabt. Und man muss sagen, es gibt bei diesen ganzen Overgrips und so, ich meine, jetzt wird's echt nerdy schon. Nee. Ne? Aber da gibt es tatsächlich für meine Hände nichts, was mich so zu 100% zufriedenstellt. So, muss ich wirklich sagen. Also ich habe so Linko-Griffbänder ausprobiert, weil alle gesagt haben, ist der Hotshit, so Gripsy, ey, name it. So, ganz viele. Man muss ja auch sagen, es ist auch Quatsch, dass jemand sagt, das ist das beste Griffband oder so. Manche sind super tacky und klebrig und halten dann irgendwie wirklich drei Spiele lang und dann ist es trotzdem so glatt wie irgendwie ein, keine Ahnung, Babolat-Griffband. So. Das ist, glaube ich, auch individuell immer super verschieden. So. Und ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich die Taktik, dass ich erstens so eine Creme mir gekauft habe, das ist halt super nerdy, die halt so ein bisschen das unterdrückt in den Handinnenflächen.
Hilft das?
Hilft.
Gut.
Super gut. Also hilft wirklich, bleibt trockener. Nicht komplett, aber ist auf jeden Fall schon ein Big Step. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass ich im Seitenwechsel den Schläger wechsle. Immer.
Ach,
also jeden Seitenwechsel nehme ich, also immer abwechselnd, dass der andere dann sozusagen wieder
frisch
ist.
Das ist so. Der Grund?
Das mache ich, weil ich kann, also gerade wenn ich aufschlage und ich das Gefühl habe, dass der Schläger nicht richtig fest sitzt.
Ja.
Also es ist für mich proven fact, ich schlage, der rutscht dann Millimeter und ich schlag schlechter auf.
Ja, Logo, kenn ich. Ja. Also kennen wir alle, alle Tennisspieler. Ich will gar nicht wissen, wie das da jetzt in Rio ist oder
Buenos Aires,
wenn es heiß ist und so.
Ja. Also, ja, die wechseln ja aber eh, die haben das Problem nicht, weil die eh, also die meisten, wenn man mal hinguckt, wechseln eh den Schläger.
Und gehen oft zum Handtuch.
Gehen oft zum Handtuch und man muss ja auch sagen, die retournieren und auf, schlagen ja auf mit unterschiedlichen Bespannungshärten. Das ist ja einfach so. Mhm. Die allermeisten.
Stimmt. Ich bin ja gerade wild am Testen für meinen D76.club-Shop und habe jetzt gerade, warte ich auf eine Lieferung aus Asien und bin am Testen und Machen und Tun.
Ja.
Ey, ich habe jetzt auch so viele Griffbänder getestet und ich bin bei keinem, genau wie du sagst, bei keinem richtig glücklich. Bei diesen Wet-Grip-Dingern am Anfang denke ich, geil, genau so soll er sein. Macht das ähnliche Erlebnis nach dem Satz, denke ich halt so, nö, das rutscht.
Ja, voll.
Also da ja, es wurde das perfekte Griffband noch nicht entwickelt, gefühlt. Ne?
Gibt's vielleicht auch nicht, ne? Nee. Weil die ganzen Materialien, also auch wenn es halt super klebrig ist, ist es halt so natürlich, wenn es dann mit Schweiß, mit Feuchtigkeit in Verbindung kommt, irgendwann wird es halt dann halt dadurch super glatt, weil dieses, was da drauf ist, diese Beschichtung, die löst sich dann halt auch irgendwann auf. Ne? Also das braucht dann immer ein bisschen Luft und dann ist es wieder geil. Deswegen, ich finde diese ganz, bin jetzt gerade da, dass ich dieses ganz tacky Griffband nehme, was halt super krass klebt.
Was meinst du mit tacky?
Also super klebrig.
Klebrig,
so.
Ja.
Und die dann halt einfach im Wechsel tausche und wieder trocknen lasse, weil dann hat's immer auf jeden Fall die ersten Punkte, hat's dann immer so dieses, was ich echt liebe, wo du echt denkst, irgendwie der Schläger klebt in der Hand so.
Ja.
Ja, aber es ist auch super individuell verschieden. Ich kenne auch viele Spieler, die nervt das total, wenn es zu
sticky ist.
Ja.
Ja, ja, ja. Muss jeder selber rausfinden.
Voll.
Ich werde weiter searchen.
Ja.
Ich sag dir das. Also ich bin echt am Vergleichen machen. Du nervt total. Immer so Griffband auf, Griffband ab, wickeln. Also das nervt ja. Griffband
ja,
wickeln,
schon auch geil.
Ja, aber man wird das echt anstrengend. Also wenn man...
Ja gut, klar, wenn du es übertreibst. Aber ja. Gibt ja auch Spieler, die einfach... alle 3 Wochen einen Schläger wechseln. Das verstehe ich zum Beispiel gar nicht.
Nee, ne?
So, also, aber es ist ja, also man kann sich da schon reinsteigern.
Ja, der Teufel steckt im Detail.
So.
Und du hast gerade die Hamburger Meisterschaften angesprochen. Du warst gemeldet für die deutsche Meisterschaften. Im Vorgespräch haben wir eben ganz kurz beim Kaffee drüber gesprochen, ja, dass du leider nicht teilnehmen konntest. Leider in Anführungsstrichen. Ja, du musstest zu einer Fernsehshow, ja, zur Giovanni Zarella Show, der hat mal für Italian Davis Cup gespielt, glaube ich, in der Jugend.
Genau.
Ohne Johannes.
Ja,
der gute Besserung krank an der Stelle. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Giovanni dann, er war Ersatzmann und hat dann gesungen.
Er war, Giovanni heißt ja auf Italienisch auch Johannes.
Ach, klar.
Deswegen war es keine große Umstellung für uns.
Ja.
Und er hat dann netterweise übernommen. Es war alles geplant und Johannes ist dann kurzfristig hier ausgefallen und das ist tatsächlich auch Premiere, haben wir noch nie gehabt bei uns. Ist es ja so, wenn Johannes eigentlich krank ist und wir spielen ein ganzes Konzert, dann ist er ja auch nicht zu ersetzen, dann wird abgesagt. Mhm. Und so war das jetzt so, dass wir ja einen Song gespielt haben und Giovanni hat das super gemacht, muss man sagen. Hat dann die zweite Strophe auf Italienisch gesungen, was war schon irgendwie auch ganz lustig.
Das,
aber es ist gut. Also ne, manchmal ist ja auch so, muss ich mir selber eingestehen, dass Tennis nur ein Hobby ist.
Ja.
Und da musste ich die deutschen Meisterschaften absagen für Giovanni Zarella, aber das habe ich gern gemacht, weil der ist echt ein netter Kerl.
Mega. Und ja, jetzt ist es so, dass ihr da auf der Bühne wart und ja, inwiefern bereust du das denn da, nicht in Essen aufgelaufen zu sein? Oder sagst du, ja, come on, egal. Weil ich meine, deutsche Meisterschaften sind einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Wie doll ärgert dich das?
Nein, also es ärgert mich, muss ich sagen, wirklich verhältnismäßig wenig. Also es ist ja einfach ein schönes Hobby und ich bin jetzt ja über so seit Corona eigentlich auch wieder so ein bisschen dahin gekommen, dass ich gerne Turniere spiele und dass ich auch diesen Wettkampf und diese Competition liebe, aber eigentlich eher aus dem Grund, dass man mal wirklich den Kopf frei kriegt. So, weil dieses ganze Musikgeschäft, in dem ich so bin, ist natürlich auch was sich in den letzten Jahren einfach stark verändert hat und wo einfach der Arbeitsaufwand auch auf jeden Fall höher geworden ist. So, also es ist schon so, dass hinter dir der Oberfläche wahnsinnig viel Mühe steckt. Du hast als Wichtigstes eigentlich die Social Media Kanäle, die du eigentlich täglich bespielen musst, auch um gesehen und gehört zu werden, dann musst du viel mehr Musik rausbringen. Spotify ist und das ganze Streaming-Game ist auf jeden Fall so, dass viel mehr Musik erwartet, viel mehr Output erwartet wird und man muss auch sagen, die Halbwertszeit von Musik ist halt wahnsinnig gering geworden. Du bringst einfach eine Single raus und 2 Wochen später fragen dich die Leute, ob du eigentlich noch Musik machst. So. Und das ist halt schon alles echt... gar nicht jetzt als Jammer-Sache gemeint, sondern das ist einfach insgesamt schon aufwendig geworden. Mhm. Und da ist es mir aufgefallen, auch jetzt so mit steigendem Alter, dass einfach wahnsinnig wichtig ist, was zu haben, was man so richtig einfach dir einen Ausgleich schafft. Und ich muss sagen, ich kann mich bei manchen Sachen entspannen, aber bei nichts kriege ich den Kopf so frei wie bei einem wirklichen Turnier, wo ich wirklich in dieser, muss man ja auch sagen, sehr eigenen Welt bin mit diesen sehr eigenen Tennisspielern, die irgendwie alle ja auch das nochmal wissen wollen, irgendwie in dem Alter, in dem wir jetzt gerade sind. Und auf einmal hast du dann wirklich so eine Competition und es ist dann ja auch so, dass es nicht nur Spaß ist, so, sondern du hast dann wirklich auch Leute, die da einfach mit Biss dabei sind und irgendwie liebe ich das, weil das ist was, wo du dann wirklich einfach auch keine Chance hast, irgendeinen Gedanken nebenher zu fassen, sondern du bist dann da voll eingesogen in dieser kleinen Senioren-Turnierwelt und danach muss ich wirklich sagen, hat mich das ein bisschen befreit und ich bin ein bisschen weggekommen von diesem ganzen, was ich on the daily habe, so mit meiner Musik.
Also ein schöner Ausgleich.
Voll.
Für dich. Ich musste mal das Thema Italien abrunden, weil das ist eine vollkommen naheliegende Geschichte und ich bin ein großer Fan der Crookie Gang, die du wahrscheinlich kennst, mit Sven Regener, das muss ich dir gar nicht erklären,
ja,
hier. ist ja irgendwie auch ein alter Bremer, ne, der mal so ganz so locker von der Hocker redet, der hat jetzt auch mit Fettes Brot ein Lied rausgebracht, ne? Haben die Emanuela rausgebracht. Genau. Also ich würde mir das sehr wünschen, dass Revolver hält irgendeinen Song mit der Kuroki Gang herausbringt.
Die haben ein paar
geile Dinger raus. Die haben ein paar geile Songs rausgebracht.
Das stimmt.
Finde ich großartig. Man muss ja auch mal hier Lob aussprechen für Künstler, die das voll gar nicht nötig haben. Aber ein geiles Projekt, machen mit verschiedenen Bands irgendwelche Songs.
Voll. Ich finde das auch gut.
Auf Italienisch sang, ist das natürlich dann
der erste Gedanke. Es ist auch super erfrischend für die Musikbranche, weil vieles ist so berechenbar und so. Du hast das Gefühl, das passiert halt, weil es passieren muss in dem Moment. Und es gibt halt wenig Acts, wo du das Gefühl hast, so, ach, die machen das einfach, weil die wirklich Bock drauf haben. So, und es hat dann, finde ich, eine Leichtigkeit und auch direkt irgendwie eine andere Relevanz. Das ist schon gut.
Das Italienisch mit Bremer Akzent.
Voll gut.
Ich lege der. Da war ich ja letztens auf einem Konzert bei euch in Hamburg. Da habt ihr die Erzersdorfer Sporthalle kaputt gerockt.
So.
Wie ist der Weg? Wie geht's weiter? War das jetzt erstmal in Hamburg eins der vorletzten Konzerte? Oder?
Ja. Ja, also wir haben jetzt das 20 Jahre Revolverhead Jubiläum ausgerufen dieses Jahr, wo wir halt wirklich nochmal viel spielen, viel live spielen. Wir sind echt viel unterwegs, jetzt im Sommer Festivals, dann im November, Dezember nochmal eine eigene Tour, wo wir echt auch nochmal die großen Hallen spielen, hier in Hamburg die Barclays Arena nochmal und wirklich deutschlandweit nochmal die großen Hallen, um dann 2026 was zu machen, was wir noch nie gemacht haben, seitdem wir uns 2003 gegründet haben. 2002, 2003, nehme ich eine Pause. So, und wir wissen auch nicht, wie lange die Pause sein wird. Also wir haben gesagt, also die Entscheidung ist jetzt lange gereift, aber wir haben gesagt, das ist jetzt was wir machen müssen, weil wir einfach auch aus den Gründen, die ich gerade schon angeführt habe, nämlich wie rapide, schnell sich dieses ganze Musikgeschäft ändert. Und da muss man auch sagen, wo ist unser Platz da mit Mitte 40? Wo ordnen wir uns da ein? Und wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir immer gerannt sind, Album nach Album, Song nach Song, Tour nach Tour. Und wir haben eigentlich nie eine wirkliche Pause mal gemacht, was ja relativ normal ist. Also Herbert Grönemeyer macht alle 4 Jahre mal ein Album. So. Und wir haben einfach das Gefühl, wir brauchen mal diesen Abstand und wir brauchen mal so ein bisschen Luft zum Atmen. Und jeder muss auch mal wieder was wirklich für sich erleben, um Inhalte zu schaffen, die dann vielleicht irgendwie auch wieder so interessant und relevant sind, dass man dann sich gerne ins Studio begibt und neue Songs schreibt.
Chris, da habe ich ja schon eine Idee.
Bitte.
Da spielen wir ein paar ITF-Turnierchen, da spielen wir mal auf Rasen in England.
Ich sag dir, 2026 wird mein Tennisjahr werden, weil da werde ich jetzt, da werde ich richtig Zeit zum Trainieren haben.
Da bin ich Herren 50, Alter.
So.
Dann spielst du Herren 45 oder was auch immer. Gibt's ja auch, ne? Herren 45,
Herren 40. Herren 45. Ich spiele Herren 45 schon.
Ja, aber gibt's ja nicht bei jedem Turnier die
Altersklasse. Das stimmt.
Aber ITF gibt's die relativ häufig, oder?
Immer eigentlich, ja.
Ah, immer. Ja. Guck mal, bin ich gar nicht so tief im Game drin. Aber dann spielen wir mal schön, dann holen wir da einen Titel nach dem anderen. Das wird groß.
Also, ne, mal so ein paar, also, ne, einfach das, was Spaß macht. So ein paar Tennisreisen, es gibt ja wirklich auch geile Senioren-ITF-Turniere, muss man sagen, die einen guten Ruf haben. Und ich glaube, so ein Ding, was man sonst nicht schafft, ist einfach mal einmal die Weltmeisterschaften spielen.
Ja.
Einfach um zu sagen, man hat das mal gespielt.
Ja.
Voll geil.
Muss.
Ja.
Muss. In Portugal sind die jetzt, kann das sein?
Nee. Portugal oder Türkei, kann das sein?
Ja, ich bringe jetzt alles durcheinander. Auf jeden Fall, Kirschner.
Ja.
Bumpst du alle weg. Der hat jetzt gerade
einen ITF gewonnen.
Ein Hamburger Spieler, müsst ihr im Internet alles googeln.
Lars Kirschner, tierischer Spieler, 75er Jahrgang.
Wahnsinn.
Und ist auch immer noch wahnsinnig fit. Ich kenn's nur vom Hörensagen, weil mein Trainer René Niklisch ja mit ihm jetzt in der Mannschaft spielt beim UAC.
Ah.
Und der hat jetzt gerade einen ITF, glaube ich, auch das erste, was er seit langer Zeit wieder gespielt hat, gewonnen. Stark.
In Ungarn.
Stark. Aber war immer, muss man auch sagen, griffiger, fitter Spieler. Das
ein Grinder.
Kennen die nicht anders.
Ja, also sehr, sehr griffig. Ja. Absolut. Absolut. Ich habe ja noch eine Überraschungsbox für dich vorbereitet. Da kannst du gerne gleich mal reinschauen.
Ja.
Das machen wir gleich.
Ja, ja.
Aber erstmal, um das Thema Tennis, Christopher Hünicke jetzt auch nochmal hier an der Stelle ein bisschen abzurunden.
Ja.
Regionalliga, Viktoria, Herren 40. Wie läuft es? Wie ist es? Ich muss gestehen, ich habe die Tabellensituation nicht verglichen. Ich glaube, es gibt 7 oder 8 Regionalligen in Deutschland. Ich weiß es gar nicht genau.
Ich weiß es auch nicht so genau.
Egal. Auf jeden Fall immerhin höchste deutsche Spielklasse in aller Herrgottsnamen. Wie läuft's? Wie ist das?
Ich finde es super interessant, so, weil ich habe das ja auch ewig nicht gemacht und habe tatsächlich das so ein bisschen unterschätzt auch, wie gut das Spielniveau in der Regionalliga ist bei den Herren 40. Also ich habe nicht viel gewonnen diese Saison. Okay. Und wir haben die glückliche Situation oder unglücklich, kann man beides ausrichten in die Richtung, dass es keinen Absteiger gibt. Das heißt, wir steigen nicht ab und wir haben auch einmal gewonnen. Aber unterm Strich ist das schon ein krasses Ding, weil es ist ja die eine Sache, Turniere zu spielen, und die Leute, die Turniere spielen, sind dann ja auch oft Leute, die einfach dann viel spielen und das vielleicht früher dann auch nicht so viel gemacht haben oder. Aber es gibt dann in der Regionalliga immer noch die Leute, die einfach ihr Leben lang auf dem Niveau Tennis gespielt haben. So. Und wenn du in den Herren das gespielt hast und du hast einfach die Herren 30 durchgezogen, bis jetzt Herren 40 und hast halt immer diese 6, 7 Matches pro Saison auf dem Niveau, dann ist das schon wirklich viel und Gold wert. So. Und ich merke bei mir, dass ich da einfach raus war. Und ich bin immer noch dabei, obwohl ich jetzt auch schon ein paar Jahre wieder Turniere spiele, dieses Niveau dieses Competition-Ding bei mir, dass sich das wieder einschleift, weil ich merke immer noch im Training, denke ich, ja, ist doch super, läuft alles spitze, und dann spielst du ein Turnier und du spielst halt gegen so jemanden, die haben halt eine andere Selbstverständlichkeit. So, das ist einfach so. Da fehlen mir 10 Jahre mindestens, die ich diese Matches nicht gespielt habe. Und das ist was ja auch jeder sagt, jeder Trainer auch. Ich habe jetzt letztens ein Interview gesehen auf Instagram mit dem, wie heißt der, Patrick Muratoglu? Ja, der irgendwie gesagt hat, so, ja, da ging es auch um diese ganzen Doping-Sachen und so. Und die größte Strafe ist natürlich eine langfristige Sperre für einen Profi, weil die natürlich, die bleiben ja fit und alles so. Aber weil die einfach den Wettkampf und diese Matches nicht haben. Und du kannst trainieren, wie du willst, so, und auch so oft du willst, wenn du diese Wettkämpfe und Turnierspiele nicht hast, dann wirst du es nicht abrufen können und dann wirst du auch erstmal gegen diese ganzen Leute verlieren. Und das passiert mir jetzt in dem einen oder anderen Match, wo ich irgendwie denke, krass, das Niveau spiele ich einfach noch nicht im Match. So.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Also mein Gott, wir haben jetzt nur Nordliga gespielt. Die Saison sind auch nicht abgestiegen.
Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so riesig.
Ist auch nicht riesig. Ich sag dir ein, zwei Spielernamen. Bei Hannover spielte Grunewald, ehemalige 500er Welt. Der hat gegen unseren Ole schön, gegen unseren Captain schön verloren.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Und bei TTK spielt die ehemalige 240 der Welt. Ja, ja. Mal eben so Linkshänder. Gegen die habe ich doppelt gespielt, mit Ole dann an der Stelle. Beide Sätze waren wir Break 4, aber der hat halt bei 4-3 jeweils einen Gang nach oben geschaltet. Genau das, was du sagst. Und gewinnt fast im Alleingang beide Sätze 6-4.
Ja.
Und du denkst so, Alter, was passiert hier gerade? Ja, ja. Und ich habe auch gedacht, ich meine, ich schlage jetzt nicht so schlecht auf. Ich wusste nicht, wo ich ihn aufschlagen soll. Ich wusste, der spielt mir den entweder vor die Füße oder lang ins Eck und macht jetzt keinen Fehler mehr.
So ist
und schlägt 80% ersten Aufschlag ins Feld und ist die Ruhe selbst aber auch. Wahnsinn.
Das ist halt der große Unterschied, ne? Die Ruhe selbst und vor allen Dingen, dass du dann, wenn du eine Chance hast, den Punkt zu machen, ruhig bleibst und das Ding wegsetzt und es halt auch einmal 1 Meter ins Feld spielst, ne? Bestes Beispiel ja auch immer unser gemeinsamer Bekannter Alexander von Hugo, der sich da halt hinstellt und der spielt das Ding halt nicht mit 500 irgendwie auf die Linie, sondern der spielt das Ding halt mit 80, ganz entspannt, einmal 1 Meter ins Feld, du kommst halt da trotzdem nicht ran. Und wenn du rankommst, ist der Typ halt mit 2 Schritten vorne, kompletter Automatismus und legt dir den Volley weg. So. Und das habe ich einfach noch nicht. So. Das ist einfach so, da kommt man, glaube ich, auch erst wieder hin, wenn man wirklich sehr regelmäßig diese Matches hatte. Und aber es ist ja schön. Ich meine, das ist ja auch das Schöne, dass man dann einfach das Potenzial sieht, dass man sich noch verbessern kann, auch in dem hohen Alter.
Ja, in der Tat. Ja. In der Tat. Mein Doppelpartner und dein Freund Robin hat mir letzten Mittwoch einen Tipp gegeben bezüglich Ballwurf. Und seitdem schlage ich auf wie Ivan Isevich.
Ja.
Ernsthaft. Also ich habe vorher gedacht, so, hey, was ist mit meinem Aufschlag? Also ja, ne, wirf den mal so und so auf 1 Uhr hoch irgendwie. Ja. Zack, ein Ass nach dem anderen.
Ja, es ist ja immer so ein Irrglaube, dass man irgendwie auch, wenn man mal auf einem guten Niveau gespielt hat, also dass man sich da nicht mehr verbessern kann im Alter. So, das ist, man kapiert Sachen ja ganz anders. So, ne, das ist ja so. Und man kann es auch ganz anders umsetzen, weil man mittlerweile ja auch nicht mehr so ein Highsporn ist, irgendwie, dass man das gar nicht mehr umsetzt, weil man irgendwie denkt, man wird hektisch oder so. Sondern es ist ja schon so, dass ich im Match ganz genau weiß, okay, das müsste ich jetzt eigentlich so machen. Dauert halt einfach ein bisschen.
Du hattest eben deinen Trainer René Niklisch erwähnt, der war auch mal Nummer 1 in Deutschland. Mein ja. Jahrgang ja. 76, einer von vielen guten 76ern, die ja. aus Deutschland kommen. Wie trainierst du? Weil du trainierst ja sicherlich nicht mehr den Hosenträger Cross Longline von morgens bis abends, sondern man lernt ja auch altersgerecht zu trainieren und die richtigen Punkte, die richtigen Schläge zu trainieren. Wie trainierst du oder inwiefern hat sich dein Training verändert im Vergleich zu 1994?
Also ich glaube, das ist letzten Endes ja auch, also die Impulse kommen einfach viel mehr von mir. So, weil ich natürlich, das ist ja nun auch nicht mehr auf so einem professionellen Level, wo man irgendwie sagt, so ja, ich bin in täglicher Beobachtung und auch beim Turnier und so. Ich spiele halt ein Turnier und berichte dann René, wie das war und wo ich denke, dass ich mich jetzt eigentlich noch verbessern muss. Und dann spielen wir eigentlich, also wir stellen eigentlich die ganze Zeit Spielsituationen her. Ne? Und ich sage ihm halt, pass mal auf, irgendwie, ich fühle mich echt unwohl, wenn ich irgendwie aus dem Rückhand-Cross-Duell rauskomme und da kommt ein Ball in die Mitte, irgendwie wird kurz und ich kann den nicht richtig wegspielen, so was ein realistisches Problem von mir ist. Dann versuchen wir das natürlich im Training herzustellen. Er versucht, die Spielsituation so anzupassen, dass ich das dann auch wirklich verbessern kann. Und das funktioniert tatsächlich relativ gut. So. Und dann muss man sagen, versucht man natürlich, so ein bisschen, ne, dieses, was man früher noch gar nicht so hatte, das Wort, also ich habe das auf jeden Fall erst im Alter das erste Mal gehört, wirklich einen Matchplan sich zu machen. So, und das dann auch zu trainieren. Zu sagen, pass mal auf, irgendwie, was sind eigentlich die Stärken, die man hat, so, und wie kann ich die eigentlich forcieren, dass die im Ballwechsel auch gespielt werden? Also wie kann ich zum Beispiel dahin kommen, dass ich meinen Rückhand-Longline-Schuss ansetzen kann, weil der Gegner mir dann halt auch auf die Rückhand spielt. Weil das muss, weil ich ihm vielleicht auf dem Körper serviert habe und weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Winkel dann so ist, dass ich meinen Rückhand-Longline-Schuss ansetzen kann. So, oder wann kann ich Surf und Volley spielen, weil ich einen guten Volley habe. So, ne? Und was mache ich, wenn ein Gegner das wirklich sehr gut macht und mich aus den Cross-Duellen so hinstellt, dass ich die Bälle spielen muss, die ich nicht gut kann. So, also diese ganze Spielsituation versuche ich mit ihm durchzuspielen. Das ist halt viel mehr ein Ausloten von, wie kann ich meine Stärken besser einsetzen. So, und dann machen wir natürlich auch immer Einheiten dazwischen, wo ich irgendwie ihm sag, lass uns mal bitte gucken, dass ich gezielt die Schwächen, die ich bei mir finde, ausmerzen kann. Und dann machen wir tatsächlich auch teilweise eine Stunde aus dem Korb nur einen Schlag. So. Oder ich stelle mich auch echt oft mal hin und mache einfach 45 Minuten Aufschlag. So, einfach weil ich weiß, danach habe ich eine ganz andere Selbstverständlichkeit.
Ja.
So. Oder auch, was ich früher auch selten trainiert habe, ist einfach ein Elfer nur mit zweitem Aufschlag. So, dass du einfach weißt, irgendwie, wie effektiv ein zweiter Aufschlag auch sein kann und wie blöd es auch manchmal ist, einen ersten Aufschlag mit 500 zu spielen, weil du es einfach machst. So. Also dieses Quotending, all solche Sachen trainiere ich viel und gerne mit René.
Und welche Rolle spielt da denn heute unser Freund, die Ballwand? Wir sind beide in Hamburg beim DSV groß geworden. Eine Ballwand aus dem Bilderbuch. Irre groß, irre breit, habe ich die in Erinnerung.
Warst du da mal wieder?
Nee, lange nicht.
Die ist schon klein auch.
Echt? Okay.
Wir waren halt einfach, du warst besonders klein, aber ich war auch klein. Ja,
ja, auf jeden Fall. Ich habe die so in Erinnerung. Jetzt kommt die Frage aller Fragen, weil du trainierst jetzt hin und wieder bei Hornhamm. Wir haben ja auch einmal da jetzt gezockt, irgendwie im Sommer.
Ja.
Und da ist ja so eine gebogene Ballwand. So, wenn du jetzt die Wahl hast zwischen gebogener Ballwand oder der Niendorf-geraden Ballwand.
Immer gerade.
Immer gerade,
immer,
ne?
Gerade.
Aber weißt du, woran das liegt,
glaube ich? Nervt gebogen.
Ja, aber weil wir so groß geworden sind.
Ja, aber es nervt doch.
Aber der bounced ja realistischer zurück, der Ball, oder?
Nein, aber das muss man sagen, das ist einfach nicht, das ist nicht die Wahrheit. Das ist auch, ich weiß auch nicht, warum das sein soll. Wahrscheinlich hat es die Leute genervt, dass wenn du unten hinspielst, dass der Ball einfach dann schneller tot ist. Wahrscheinlich hast du mehr Bälle, die zurückkommen, wenn da unten irgendwie diese Biegung drin ist. So.
Also aber eine Ballwand hat gerade zu sein,
sind wir uns einig. Es ist so und es macht viel mehr Spaß und ganz ehrlich, das ist Quatsch. Dieses, das ist
Quatsch.
Ja, es ist einfach nicht.
Das wusste ich nicht.
Es ist nicht richtig.
Nee.
Es ist einfach nicht richtig.
Ja, ich habe da ja in Hornhamm auch ein paar Bälle gegen diese Wand gedonnert und auch gedacht so, Alter, warum ist die gebogen? Was soll das?
Ja, das ist Quatsch.
Ja.
Das ist Quatsch und das sollte verboten werden.
Welches Match hast du an der Ballwand immer gespielt? Ich, Landon McEnroe habe ich hier schon 17 Mal erzählt. McEnroe hat alles gewonnen gegen Lendl. Wer hat bei dir an der Ballwand gespielt in Niendorf?
Ich glaube, das habe ich nie gemacht.
Ach komm.
Nee, das habe ich wirklich nie gemacht. Wir waren auf dem Platz, haben wir immer irgendwelche, da waren wir immer irgendwelche Spieler.
Wer warst du?
Na, ich war ja immer Agassi. Ich wollte immer Agassi sein.
Du wolltest Agassi
sein. Ich wollte Agassi sein, aber ich war es leider nie.
Wie findest du das, dass der jetzt so Pickleball spielt mit Steffi? Ja, sag, weiß ich nicht.
Ich finde, der ist irgendwie immer noch irgendein cooler Typ so.
Mir.
Und auch Steffi ist, ich finde, Steffi ist auch immer noch cool. So. Ja. Und die haben ja jetzt auch, sind jetzt auch im Baseball-Game mit den Kids, ne? Also ich glaube, der Sohn ist wirklich auf dem Sprung, ein ganz, ganz großer Baseballspieler zu werden.
Ein ganz, ganz großer?
Ja, ich glaube ja. Der ist also jetzt
Major
schon.
Major League Baseball.
Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, also ich glaube, das zielt darauf ab. Mhm. So, also es ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie eine coole Familie. Aber das, was er natürlich für mich immer noch verkörpert, ist irgendwie der Dude mit den Jeans, Shorts, den langen Haaren und den Red Hot Chili Peppers im Nike-Werbespot. So. Mhm. Und das ist das ja auch, was ich, so wie ich Tennis immer gesehen habe. Und deswegen war ich ja auch einfach, auch als ich auf den Tennisturnieren war in der Jugend, die groß waren und ich wollte irgendwie Profi werden, war das für mich immer ganz nah auch an Musik. Ich hatte, wie gesagt, immer irgendwie auch meine Gitarre dabei. Und das war für mich auch immer ein bisschen Rock'n'Roll. Und es war ja auch ein Stück weit Freiheit. Und dafür stand Agassi für mich auch immer, dass man auf dem Platz machen kann, was man will. Und irgendwie auch mit was Unkonventionellem weit kommt. Und dafür stand das für mich auch immer so ein bisschen in meiner Pubertät, wo ich irgendwie dachte, so das ist eigentlich genauso, wie ich sein will. Irgendwie Grenzen sprengen und nicht so in der Norm, sondern Sachen anders machen. Und das war, glaube ich, das deswegen fand ich Agassi so cool, weil der einfach für was stand, auch was fast schon gesellschaftlich war.
Mhm. Hast du denn gesehen, wie die gespielt haben? Also das wird mir bei Social Media
Pickleball
vorgespielt. Der Pickleball. Skip
das weiter. Ich kann mir Pickleball nicht angucken.
Okay.
Ich muss sagen.
Ich muss gerade überlegen. Die haben gegen Roddick und Jeannie Bouchard, glaube ich, jetzt gezockt. Ja. Das dritte Match.
Guckst du dir sowas an?
Nee, ich skippe dann auch weiter. Ja, aber
ist doch langweilige Scheiße.
Ja, ich komme aber gar nicht dran vorbei.
Ja.
Also das wird in meinem, wie heißt das, Feed immer angezeigt. Ja. Und natürlich gucke ich dann, wenn die so ein Volley-Duell haben, pock, ne? Steffi Graf und Agassi, da kann ich dann auch nicht weggucken. Aber
ist schon auch beeindruckend noch, ne, was da geht.
Ja.
Aber nee.
Hast du mal selber gespielt, Pickleball?
Pickleball noch nie, tatsächlich. Ja. Ich habe Paddle ein paar Mal gespielt, so, aber Pickleball nie. Nee, ich habe nur, es gab doch diesen einen Werbespot, was war das denn nochmal, mit dem Rapper und John McEnroe, dieses Pickleball-Ding. Das ist ein großer Werbespot.
Okay.
Mit Travis Scott? Ja, ich glaube ja, ne? Das war ein Nike-Werbespot. Und da ging es um die Cactus, um die Schuhe. Aha. Und die hatten doch so ein bisschen so ein Marketing, so eine Marketing-Fehde, so eine inszenierte am Laufen, dass diese Schuhe sind die Schuhe, die McEnroe damals in den 80ern getragen hat. Und
die mit der Schnalle vorne drauf?
Ja, ich glaube ja. Nee, nicht die mit der Schnalle, sondern die mit diesem dieser komischen Form vorne. Ich habe mir die tatsächlich auch gekauft jetzt direkt, weil das einfach die Nike History ist und die sehen auch geil aus, die Schuhe. So halbhohe
mit
Nikes.
Mit dem orangenen Swoosh?
Mit dem umgekehrten Swoosh jetzt von Travis Scott.
Okay.
So, also der Swoosh ist umgekehrt auf dem Schuh.
Ja.
So, und dann haben die so ein bisschen so eine Fehde inszeniert, wessen Schuh das eigentlich ist. Ob das jetzt irgendwie der Travis Scott New School Hip-Hop geile Schuh ist oder ob das eigentlich der John McEnroe Schuh ist. Es gibt irgendwie dann tatsächlich so ein, wo er so inszeniert auf der New Yorker Straße angesprochen wird und da kommt John McEnroe halt im Jetzt mit seinem geilen Trenchcoat und hat halt diese Schuhe an und sagt halt so, hey Travis Scott, irgendwie, du bist nicht das Original, ich bin der OG.
Geil.
Und dann gibt's einen wirklich teuer produzierten Werbespot, der mich so ein bisschen dran erinnert hat, an die guten alten Nike-Zeiten, wo das tatsächlich inszeniert wurde und geil war und man sofort losgelaufen ist und sich das gekauft hat deswegen. Mhm. Und es ist lange her, dass Tennis da so eine Rolle gespielt hat und es hat mich geflasht, fand ich gut.
Ja, mega. Ich packe das in die Shownotes. Irgendwie besorgen wir das.
Und ja, das gibt's auf YouTube.
Ja, genau. Ja. Dann packe ich das in die Shownotes. Mir hat gestern Abend Norman Habenich einen YouTube-Link erneut zugesendet. Vielen Dank dafür, Norman. Wie John McEnroe sich mit einer Zuschauerin anlegt.
Mhm.
Packe ich auch in die Shownotes. Es ist im Podcast halb so witzig. Aber man kann es sich vorstellen, halt, dass es da hart zur Sache ging.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja jetzt auch wieder so ein, gerade jetzt wieder so ein paar Charaktere, wo man irgendwie sagt, das ist schon fast McEnroe, aber es ist schon lange her, und er ist immer noch das Original.
Ja, ne?
Ja.
Legendär. Ja. Bevor wir gleich jetzt wirklich hier auf diesen schönen
Karton, ich bin so unglaublich gespannt.
Da sind ein paar schöne Sachen drin, würde ich erstmal noch dich bitten um eine oder zwei Bold Predictions.
Ja.
Offen gestanden, ich habe nichts, wirklich nichts vorbereitet diesbezüglich und habe überlegt, das kriegt Chris und ich sollte das auch locker aus der Hüfte raus hinbekommen. Beispiel wäre, du sagst, Ben Shelton kommt in ein Grand Slam Finale oder
ich glaube ehrlich gesagt,
Nummer 1 ist jetzt doof wegen der Sinner Dopingsperre.
Naja, aber trotzdem interessant, was da jetzt passiert. Ne? Also man muss ja sagen, das hat natürlich auch teilweise zu Recht einfach ein unfassbar schlechtes Image in Deutschland auch, glaube ich, weil er schlecht beraten ist hier in Deutschland mit den Statements, die er so veröffentlicht und weil Deutschland einfach auch ein picky Land ist mit den eigenen Stars. Das ist einfach so. Aber man muss schon ihm zugestehen, dass er eine wahnsinnig konstante Saison, mindestens eine Saison, wenn nicht die letzten 2 Jahre, hat er sich stetig verbessert und war einer der konstantesten, wenn nicht der konstanteste Spieler auf der gesamten ATP-Tour. So, und das muss man eben schon hoch anrechnen. Und ich glaube, wenn irgendwann mal dieser Mini-Knoten platzt, der da ist, nämlich in den entscheidenden Situationen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu haben und ein bisschen aggressiver zu spielen, so dann wird der auch noch große Turniere gewinnen können, auch einen Grand Slam, da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher. Und es ist natürlich so, und da werden wir vielleicht auch gleich noch genauer drüber reden, dass dieses Doping-Thema ist ja auch groß. So, und es ist ja auch eine Illusion, ich will ja jetzt nicht vorweggreifen, aber es ist halt eine Illusion, dass Tennis der einzige Sport ist, in dem nicht gedopt wird. So. Und deswegen, ja, bedarf es da auch einer Reform. Und wenn das aber verhindert, dass jemand ein Grand Slam-Turnier gewinnt oder dass jemand die Nummer 1 wird, der es vielleicht verdient hat durch ehrliche Arbeit, dann ist das wie in jedem anderen Sport auch eine Katastrophe. So, ne? Aber jetzt nochmal zu den Bold Predictions.
Ja.
Ich glaube, weil ich es jetzt ein bisschen verfolgt habe in den letzten Wochen, dass Fonsego eine große Rolle spielen wird. Ich glaube, dass der sogar ein Grand Slam-Turnier gewinnen kann dieses Jahr.
Der 18-jährige Brasilianer, ja, der jetzt gerade in Buenos Aires das Turnier gewonnen hat.
Also wenn man sieht, wie der spielt, und man muss auch sagen, das, was ganz am Anfang bei Alcaraz, was man bei Alcaraz hatte, als man ihn die ersten Male gesehen hat, wo du gesagt hast, naja, wer soll gegen den eigentlich gewinnen, wenn der jetzt nochmal 2 Jahre älter wird, so. Dann, das hatte ich jetzt bei Fonsego und ich dachte so, der spielt fast noch mal agiler und noch schlauer und noch mit mehr Spaß als Alcaraz. So, und ich glaube, dass das die nächsten Monate wird uns das viel Freude bereiten, weil wenn der noch ein bisschen mehr Konstanz bekommt, dann und ein bisschen mehr Physis vielleicht, dann wird das absurd werden.
Fonsego, gut, die Bold Prediction ist, der wird eine Rolle spielen. Wie können wir das denn griffig formulieren und messbar?
Griffig formulieren, der Ranking spielt ein Grand Slam-Finale.
Oh, das ist aber eine laute Ansage.
Ja,
ja, okay. Ich gucke gerade hier mal, ob ich den überhaupt finde. Von CK wird er geschrieben.
Von CK? Von CK ist der.
Ja, der wird anders ausgesprochen wie er.
Von CK.
Von CK. 68 ist er im Race? Nee, oder der Welt. Und du sagst, der kommt ins Grand Slam-Finale 2000.
Hat er ja gerade angefangen.
Das ist bold, Mann. Das ist bold.
Ja, guck dir mal an, wie der spielt. Ich meine, Buenos Aires jetzt, das war schon vom anderen Stern.
Okay, Freunde, J.Fonseca geschrieben, damit ihr wisst, wen wir überhaupt meinen.
Fonseca. Dass ich auch Fonsego gesagt habe, ist peinlich. Kann man das im Nachhinein bitte alles rausretuschieren und ein A dran machen.
Fonseca. Es gibt einige Brasilianer, die jetzt reüssieren, ne?
Ja.
So, früher war ja Guga Kürten, ich glaube, ist auch 76er Jahrgang.
Ja.
Gut. Und dann nochmal so Matar, erinnere ich. Dann viele Jahre nichts. Aber jetzt haben die all diese Spieler mit den unaussprechlichen Namen.
Ja, die kommen. Ja, geil, oder? Also ich meine, das ist ja auch, also ich finde auch die Art und Weise, wie der spielt, also ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit Alcaraz, finde ich so, ne? Auch sehr agil und Spielwitz und du merkst, der hat einfach richtig viel Spaß auf dem Platz, so, ne? Und das ist ja, finde ich, das, was vielleicht eine Zeit lang auch gefehlt hat mit so Spielern, wo du irgendwie gedacht hast, so, das sind solche Maschinen und so perfekt, ne? Und ich finde, sowas braucht das Tennis auch. Dass du irgendwie siehst, die haben Spaß dabei. So.
Ja, wichtig. Und immer wieder neue Spieler. Man denkt mal, ja. Oh, das war's. Nein, es kommt seit 40 Jahren immer wieder neue 17-, 18-, 19-Jährige. Und du denkst, Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen. Und was der für einen tollen Aufschlag, Vorhand, Rückhand, Volley hat.
Tierisch.
Ne? Mega. Pass auf, ich gebe dir mal mein Handy in die Hand.
Ja.
Und du scrollst. Ich hoffe, du brauchst keine Brille, du kannst das lesen.
Noch geht's.
Du scrollst einfach durch und du sagst mir einfach, wen du geil findest. Also logischerweise sind dann eins, über den sprechen wir gleich. Sag mir mal so ein paar Spieler, die du aktuell einfach geil findest, die du
aus pusht. Den Top 10 oder was?
Auf meinetwegen
ist, auf ist egal, 30,
mir egal.
Naja, also dass ich Alcaraz geil finde, ist kein Geheimnis. Mhm. So, also finde ich tierisch. Dann finde ich, also als so vom Angucken her ist Dimitrov eigentlich von der Technik und so einer der schönsten. Also die Technik ist unfassbar. Mhm. So, ich habe immer das Gefühl, der hat ja jetzt auch nochmal in der zweiten Hälfte seiner Karriere nochmal echt einen Step gemacht so, genau. Und hat echt viel kapiert. So. Ich habe aber immer das Gefühl, dass der so ein bisschen trotzdem immer noch in Schönheit stirbt. Mhm. So, also der mit ein bisschen hässlicherer Mind sozusagen, also ein bisschen mehr einer hässlicheren Attitude wäre halt einfach ein absoluter Killer. Mhm. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen zu lieb einfach so. TFO finde ich unfassbar geil, auch seitdem ich hier Breakpoint gesehen habe und die ganze Story, den Hintergrund, den ich nicht kannte bis jetzt.
Aus armen Verhältnissen.
Ja, Vater Hausmeister auf einer Tennisanlage und er mal gespielt und also ist einfach wirklich eine geile Story und ein tierischer Tennisspieler, finde ich. Also geiler Touch und eine tierische Athletik. So gucke ich mir super gerne an. Sebastian Korda, muss man sagen, schon auch ein geiler Spieler, ne? Also wir kennen ja alle noch seinen Daddy, so Petr Korda,
ja.
So der irgendwie immer eher ein hässlicher Spieler war, so links, gefühlt
Linkshänder
ekelhaft und du hast immer das Gefühl gehabt, so unreturnierbarer Aufschlag, so. Und sah ja aber nie cool aus und sein Sohn finde ich ist schon mega echt smart, lässig und smart, so wo du irgendwie denkst, vielleicht sogar fast ein bisschen zu smart, um so
Richtung Dimitrov.
Ja, so ein bisschen. So, ne? Wo du irgendwie denkst, vielleicht fehlt der, unser alter Trainer hatte gesagt, der Killerinstinkt fehlt. Ja, ne?
Genau.
Und
ein bisschen mehr bockige Gymnastik.
Ja, dann, gut, Monfils ist echt die 38, ne? Monfils
kann. Geiler Typ, ne?
Muss man wirklich sagen, einer der geilsten Typen auf Tour. So, den braucht das Tennis wirklich. So. Und es ist ja tatsächlich so, es gibt ja solche Popstars im Tennis, gibt's ja kaum mehr. Ne, also wenn Monfils sozusagen der Good Guy Popstar ist, ist Kyrgios wahrscheinlich der Bad, so der
Bad Cop.
Rapper Bad Cop irgendwie der ATP Tour. Ich glaube, aber es braucht beide. So.
Klar.
Und man muss sagen, das Geile bei beiden Spielern ist ja auch, beide können jeden an einem guten Tag schlagen. Mhm. Also Monfils kann jeden einzelnen Spieler in dieser Rangliste an einem guten Tag schlagen.
Correct.
Und Kyrgios auch. Und das ist, finde ich, solche Spieler braucht man auf Tour. Mhm. Deswegen tierisch. Ja, schade, ne? Also man scrollt so durch und außer Zverev kommt dann ganz lange auch kein deutscher Spieler. Was fällt beim ersten so auf, wenn man durch die Rangliste scrollt, ne?
Naja.
Da kommt noch Struff, was ich beachtlich finde, wie lange der sich irgendwie jetzt da hält. Ne, der ist jetzt 44, ist mal wieder gestiegen auch und so. Also schon auch, also finde ich irgendwie auch cool. So, also eine sehr beachtliche Karriere für einen deutschen Tennisspieler.
Ja, aber wenn man sich so die Top 100 anschaut, irre viele französische Flaggen, irre viele italienische Flaggen.
Irre.
Ganz viele Amis mittlerweile auch. Irre viel.
Er ist wieder mehr geworden.
Ganz viel.
Ganz viel Franzosen, ja.
Ja, aber da merkt man auch, wenn man sich das so vor Augen führt, Tennis ist eigentlich echt eine Sportart, die so in gefühlt 10 Ländern aktiv professionell betrieben wird.
Ich glaube, ja, haben wir ja letztes Mal, glaube ich, beim Podcast, kann man ja auch nochmal reinhören, ne, in unsere erste Folge oder in eure erste Folge drüber gesprochen. Es ist halt einfach das System der Förderung in den einzelnen Ländern. Wie wird damit umgegangen? Ne? Und wir beide kennen das irgendwie, wie das in Deutschland ist, wie das in Hamburg ist, wie stationär das angegangen wird und wie konservativ das nach wie vor aufgezogen wird. So. Und es gibt immer wieder so kleine Satelliten, wo du irgendwie denkst, wieso ist es doch eigentlich nicht so schwer, der Gedankengang, dass du ein Talent förderst und dann auf das Talent eingehen musst. So. Und es gibt ja jetzt, können wir ja auch einmal namentlich benennen, ne? Es gibt ja jetzt zum Beispiel sowas wie, Gott, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, von G und Tobi Hinzmann und so.
Von der Akademie.
Von der Akademie, wie heißen die?
Curved.
Noch? Curved Tennis. Ja. So, und sowas ist halt, finde ich, ist halt der richtige Ansatz, ne? Mhm. Weil es ist halt das, was eigentlich der Verband machen müsste. Nämlich, du hast irgendwie einen Pool an Trainern, die auch mit dir auf Turnierbetreuung fahren können. Du hast halt eine Anlage mit Leuten, wo du halt immer trainieren kannst, wo du deine Pläne aufstellst, wo du halt individuell auch bei einer, wenn es einen Übergang gibt zu einer Profikarriere, wo du den Step gehen kannst. So. Und du kannst mir wahrscheinlich nur beipflichten, sowas gab es in Hamburg eigentlich noch nie. Ja. So, und das, ich muss sagen, ich finde das beeindruckend und wichtig, dass sowas passiert, weil all das, was ja lustigerweise irgendwie mit dann doch überdurchschnittlichem Erfolg mit Haas, der aus Hamburg kommt, und Zverev, der aus Hamburg kommt, irgendwie per Zufall passiert ist, ist ja immer auf privater Initiative passiert. Und Vater Haas, hass ihn oder lieb ihn, hat dann da irgendwie in seiner Verzweiflung damals auch das Richtige gemacht und hat die Kids halt nach Amerika gebracht, wo es dann halt die Förderung gab, die die gebraucht haben in dem Alter. Und das Gleiche ist bei Zverev passiert mit seinem Vater beim UHC, bei dem ich auch selber trainiert habe, der das beste Umfeld da hatte, aber eben, weil sein Vater ein geiler Typ war und das halt durchgezogen hat mit ihm so. Und das Gleiche ist bei Kiefer auch passiert. Der hat halt noch ein bisschen mehr mit dem DTB zu tun gehabt, aber unterm Strich hatte der mit Aki Kels damals im Verband irgendwie jemanden, der Potenzial erkannt hat, und dann ist er in die Förderung gerutscht und ja auch erst später, also untypisch spät, groß geworden ist. Aber eigentlich ist alles immer auf privater Initiative passiert, was wirklich relevant war. Und deswegen finde ich das gut. So.
Ich spreche ja viel über dieses Thema. Ich werde ja auch mit jedem Gespräch logischerweise schlauer. Ich habe jetzt auch immer mehr Leute aus dem Bundesgebiet kennengelernt, die ähnliche Akademien betreiben. Habe jetzt auch eine Folge mit jemandem aufgenommen aus dem TV, aus dem Tennisverband Niederrhein, PMTR, Tennisakademie. Dann habe ich jemanden aus Stuttgart kennengelernt, ehemaliger Profi, mit dem werde ich wahrscheinlich bald aufnehmen, die unter anderem den Profi Negritu, mein neuer deutscher Lieblingsprofi, betreut. Der hat jetzt auf Teneriffa das Doppel gewonnen, der hat um sein Leben gefightet bei den Koblenz Open, 30-Jähriger mit Kniemanschette, spielt da, und spielt da um sein Leben, so als wenn du da im Prinzip mitspielen würdest, und Koblenz, die Halle, stand Kopf und hat den nach vorne gepusht, so ein paar hundert Leute, und er hat getanzt, nachdem er den Matchball verwandelt hat. Und du hast richtig gemerkt, der hat sein Herz auf den Platz gelassen. Ja. Und es war eine große Freude, dem zuzuschauen. Also der spielt nicht so wie Dimitrov technisch. aber seitdem verfolge ich den natürlich auch. Geil. Also ich spreche mit so vielen Leuten irgendwie und versuche das für mich auch so im Kopf zu strukturieren und komme genau zu dem gleichen Schluss wie du auch und guckst, wo sind denn die ehemaligen guten Deutschen hergekommen?
Genau.
In der Regel war Mama oder Papa gut oder dahinterher und hat die trainiert. So, das ist in der Nutshell 80-20.
So.
Und das ist ich komme eigentlich zu dem Schluss, dass ich sage, nachdem es jetzt wirklich so viele Tennisakademien in Deutschland gibt, könnte man doch vielleicht sagen, okay, DTB und die Regionalverbände machen das bis zum Alter 13, 14. Und wenn du dann eben geil bombst und geil spielst, ja bitte, ab in die Akademie, wo dann eben der Boden quietscht, der Boden brennt. Weil ich glaube, ein elementarer Erfolgsfaktor ist, das, was du ja bei Bolitieri auch erlebt, und das haben wir in der Tat ja auch im ersten Teil schon ausführlich besprochen, diverse Male auch mit anderen Gästen noch über Bolitieri gesprochen.
Ja.
Das Ding ist, du brauchst halt dieses kompetitive Umfeld.
Absolut.
Du kannst den dollsten Verbandstrainer haben, wenn du in Anführungsstrichen um dich herum Spieler und Spielerinnen hast, die nicht so geil spielen wie du und die dich nicht jeden Tag challengen, wo du jeden Tag zum Training gehst und denkst, Alter, Kacke, heute verliere ich wieder gegen den und den.
Genau.
Ja, oh, ich muss, und heute gewinne ich gegen ihn. Morgen. Und dann so, dass du wirklich diese Competition hast und eben nicht nur ein oder anderthalb Matchpartner, sondern 20. Und dieser brutale Erfolgsdruck, ich glaube, dass man das bräuchte. Und dann könnte man das so vielleicht aufteilen, also dass der DNTB auch sagt, und da ziehen wir uns zurück und dann unterstützen wir finanziell mit Reisekohle oder was auch immer, oder wir stellen euch einen Trainer, der euch zentral betreut, weil ich glaube, da muss man auch Synergien nutzen, weil das echt arschteuer ist natürlich.
Also man muss auch fairerweise sagen, es gibt ja die Tennisbase und es gibt ja auch Bestrebungen auch auf DTB-Ebene, das zu ändern und so. Ich glaube nur, dass es einfach sehr langsam geht und dass genau das, was du sagst, nämlich dass du eigentlich immer mit, ne, ich meine, das haben wir ja schon in der Jugend erlebt, so, wann haben wir unsere größten Schritte gemacht, so, wann bin ich irgendwie vom Hamburger Meister irgendwie auf deutsches Spitzenniveau gekommen, in dem Moment, wo ich mit den Leuten trainiert habe, die da halt auch spielen, so, und mich jeden Tag mit denen messen konnte, so, ab da habe ich meine größten Schritte gemacht, so, und ich glaube, das ist halt auch das Ding, du kannst halt noch so eine geile Academy gründen oder, du musst den Spielern halt diese Competition auf dem Niveau bieten, was die, wo die auch spielen und wo die auch hinwollen, so, ne? Und das ist aber, glaube ich, das Problem, dass du dann halt vielleicht irgendwie eine Gruppe von 3-4 guten Deutschen hast, die dann vielleicht zusammen trainieren, aber die werden halt nie darüber hinaus gut werden, wenn du nicht die da hinwirfst und sagst, pass mal auf, du hast halt einfach jeden Tag die Chance, so wie ich damals bei Bolitieri, irgendwie gegen jede Nummer 1 von irgendwie aus, keine Ahnung, Südamerika, keine Ahnung, ich konnte jeden Tag ein Match machen gegen irgendwo eine U14, U16 Nummer 1. So, und hab da am Anfang unfassbar fürchterlich auf die Fresse bekommen, bis ich irgendwie den Schritt gemacht habe und da mitspielen konnte. So. Und das ist halt der Weg. Und ich glaube, das haben immer noch zu wenig Leute hier verstanden, dass das irgendwie simpel ist. Aber man muss die Strukturen dafür schaffen. Und die Strukturen sind besser geworden, aber sind halt noch nicht da, man sieht es in der Rangliste ja auch, dass man sagt, hat man jetzt die Ergebnisse, die man braucht, um Deutschland wieder zu einem führenden Tennisland zu machen.
Und die Grundlagen schafft man an einer Tennisballwand, liebe Freunde. Das weiß jeder. Das muss auch jeder verstanden haben. Ernsthaft. Also geht an die Ballwand. Und ihr braucht nicht immer einen Trainer und ja, verabredet euch zum Tennis. Alle Kinder, die hier zuhören.
Das, ja, hören die Kinder
das ist
zu.
Ein Thema, das ist ein Thema, wirklich. Ja. Oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Aber haben es noch nicht verstanden, teilweise, dass man sich zum Tennis auch verabreden kann, so wie wir. Und dann von morgens bis abends da, ich habe mir ein Wort gemerkt, Platzgeier.
Heißt,
dass du hier mir gesagt hast, dass ich gar nichts auf dem Radar hatte. Ja, spielt, geht zur Tennisanlage und spielt mit wem auch immer, mit groß, mit klein, spielt mit Erwachsenen.
Voll, ja, das haben wir ja früher immer gemacht.
Wenn ihr 13 seid, geht zum Erwachsenen und sagt, pass auf, würden Sie mit mir eine Stunde Tennis spielen, weil ich habe Bock. Ja, man braucht nicht immer nur einen Trainer, der daneben steht, weil nur so entwickelt man auch Spielintelligenz. Und das ist das, was ich beobachte, bei vielen Jugendlichen, die durchaus wirklich tolle Schläge haben, dass die Spielintelligenz halt nicht vorhanden ist.
Naja, und das muss man sagen, also jetzt spannen wir den Bogen nochmal größer, vielleicht irgendwie ja hier in dem Podcast auch mal ganz schön, dass man mal sagt, dass das, was wir da früher hatten, so, das ist ja leider den ganzen modernen Systemen, auch in den, oder moderneren Systemen, auch in den Vereinen, so ein bisschen, das ist einfach weggefallen, dieses Clubleben, was wir hatten damals, nämlich wir waren auf der Anlage, weil wir gerne auf der Anlage sein wollten, weil unsere Freunde da waren. So, ne, wir haben uns alle irgendwie gut verstanden und wir haben dann auch mit den Älteren gespielt, so, weil wir einfach spielen wollten. Und dann gab es irgendwie einen Zusammenhalt zwischen Generationen, das muss man ja auch sagen. So, und in der heutigen Zeit ist es ja so, dass einfach jeder für sich, die Kids gehen zum Training, fahren wir nach Hause. Also alle Kids, die ich kenne, so von befreundeten Paaren, die Tennis spielen, die gehen zum Training ein-, zweimal die Woche, wenn die gut sind, vielleicht dreimal die Woche und die fahren dann wieder nach Hause. Die kennen das gar nicht mehr, auf der Anlage rumzuhängen, es sei denn, die haben vielleicht ein Punktspiel. Und die kennen das auch gar nicht, irgendwo hinzugehen, zu sagen, haben sie Lust mit mir zu spielen. So, dass das für uns völlig selbstverständlich war. So. Ja. Und das hat ja nicht nur ein, ne, nicht jeder möchte Tennisprofi werden, sondern es hat ja auch einen gesellschaftlichen Wert. Ja. Und ich finde, das ist schon sehr erstrebenswert, dass sich gerade Clubs wieder zur Aufgabe machen, dass man die Generationen verbindet und dass es wieder Angebote gibt, die das attraktiv machen, dass Kids auf der Anlage abhängen können und dass die auch nicht diese Hürde haben, Leute anzusprechen, die vielleicht viel älter sind. Und wir hatten da schon in der Zeit, wo Clubs natürlich und Clubleben noch viel größer war in den 80er, 90er Jahren. Gute alte Zeit, wir sind alt, ja. Aber man muss sagen, das war schon ein gutes System, weil das war so gewachsen und es wurde wegmodernisiert und es gibt es gar nicht mehr. Mhm. Und jetzt sitzt du irgendwie mal auf einer Terrasse an einem Mittwochabend oder an einem Samstagabend irgendwie bei einem Club, wo du spielst und du hast irgendwie das Gefühl, niemand hat mit niemandem zu tun so richtig. Mhm. So nur die in einer Mannschaft spielen.
So, in der Blumenau ist das anders und das weißt du auch.
In der Blumenau ist das ja, vielleicht anders, das ist die Oase. Aber ich hab das lange nicht mehr erlebt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir es thematisieren, kann das auch revitalisiert werden. Dafür braucht man aber natürlich Leute, die das wollen und nicht nur einen, sondern mehrere. Aber da kann man durchaus auch Impulse setzen durch mehrere Mannschaften, die meiner Meinung nach oft das Herzstück eines Vereins sind, indem man da in den Dialog tritt. Und ja, jung und alt, das ist eigentlich ein echt schönes Thema.
Total.
Ja, wir können ja hier spontan die Aktion "Wollen Sie mit mir spielen?" ins Leben rufen. Ja? Also Kinder, nehmt euer Herz in die Hand und fragt mal irgendwie randommäßig einen Erwachsenen, ob er mit euch spielen will, weil das war das Allergeilste. Ich erinnere mich auch noch an die Namen. Wenn ich dann so mit Erwachsenen gespielt habe als 13, 14-Jährige und dann gegen die gewonnen habe und die haben auch gekämpft und geschwitzt und ja, haben gedacht, das gibt's doch gar nicht.
Sorry, keiner will gegen einen 14-Jährigen verlieren.
Ja, aber die waren auch total dankbar, weil du da ja auch dann entsprechend denen offensichtlich Spaß bereitet hast.
Absolut.
Das wird es ja nicht gemacht, logischerweise. Insofern,
jetzt komme ich, Geschäftsidee. Das ist eine Geschäftsidee, wir programmieren eine App, die heißt "Wollen Sie mit mir spielen?" Verkaufen die an Vereine, weil das einfach wichtig ist.
Das ist
die generationsübergreifende App. Wollen Sie mit mir spielen?
Wollen Sie mit mir spielen?
Und dann ist Book and Play auch History, weil so.
Konsequent durchsitzen. So, pass auf, bevor ich es vergesse, Karton gleich. Sinner hatten wir jetzt schon ein, zwei, dreimal angeteasert, glaube ich. Deine persönliche Meinung, frei von der Leber weg. Wir machen jetzt keine große Intro, was Klosterboul ist und
ja,
wer wie massiert hat, wo. Sondern jeder, der jetzt hier das hört, der ist im Thema.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Nein, es ist ein großes, großes, großes Thema, Doping im Tennis. Und jeder weiß auch, dass Tennis nicht der einzige Sport ist, in dem irgendwie nicht gedopt ist. Es ist schwierig zu dopen, so, aber jeder weiß, du kannst Trainingsleistungen erhöhen und das ist dann nicht mehr nachweisbar, wenn du im Wettkampf bist und KKG. Also es ist utopisch, dass das nicht stattfindet und deswegen muss es diese Kontrollen ja auch geben und die gibt es ja auch. Aber der Umgang damit darf halt nicht zwei Seiten haben. So, er darf halt nicht bei...
Gleiches Recht für alle, meinst du?
Ja, es darf halt nicht sein, dass bei einem Superstar diskutiert wird und eine Strafe ausverhandelt wird und bei jemandem, der auf Platz 100 in der Weltrangliste steht, einfach eine komplette Karriere zerstört wird, weil eine 2-Jahres-Sperre ausgesprochen wird. Und das muss man sagen, wenn du im Profitennis mit Mitte 20 eine 2-Jahres-Sperre kriegst, dann ist das Ding over. So, dann brauchst du 2 Jahre, um wieder reinzukommen, dann bist du Ende 20 und dann ist das Ding vorbei. Sorry, das ist einfach eine ganz harte Strafe so. Und ich glaube, das ist das, was über allem steht. Kontrollen, richtig und mehr, gerne mehr. Und der Umgang damit, gleiches Recht für alle, kein doppelgleisiges System irgendwie für Superstars, weil es irgendwie in Anführungsstrichen gut fürs Tennis ist und fürs Geld ist. Und für die Sponsoren, sondern da muss eine ganz, ganz, ganz klare Linie gefahren werden. So. Und ich finde, auch wenn es jetzt vielleicht unpopulär ist, den Umgang mit der Situation zu melden, wir haben hier einen Dopingfall und sich dann anzugucken, was ist eigentlich passiert. So, und es ist eine wirklich sehr, sehr geringe Menge im Körper von Sinner gefunden worden, so dass man auch nicht, und das, da will ich jetzt mich gar nicht positionieren, aber man kann nicht ausschließen, dass er vielleicht auch unschuldig ist, so, und dass das vielleicht ein Fehler vom Betreuerstab war, so, aber unterm Strich ist es dann so, dass offen gespielt werden muss, gesagt werden muss, wir haben hier eine positive Probe und da muss abgewogen werden, was die richtige Strafe für das Maß ist, was man da gefunden hat, so, und ich glaube, dass deswegen ist das eigentliche Vorgehen bei Sinner erstmal abzuwägen, womit haben wir es hier eigentlich zu tun, wie schwer ist das Delikt sozusagen, und dann zu sagen, naja, du spielst 3 Monate nicht, so, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, aber es muss dann halt auch wie Nummer 100 der Welt gelten, wo vielleicht die Voraussetzungen die gleichen waren, der dann aber eine 2-Jahres-Sperre kriegt, so, und das
rechtzeitig zum Heimturnier in Rom ist er wieder da, er kann die French Open
mitspielen. Er hat es halt ausverhandelt, so, ne, und es ist natürlich
der Schriftsatz von den englischen Anwälten war irgendwie einen Tag fertig, nachdem das bekannt geworden ist.
Die hatten jetzt also auch genug Zeit. Also das
stinkt alles zum Himmel und von den zeitlichen Abläufen her.
Und es bringt halt natürlich auch wahnsinnig viel Unruhe rein, weil verständlicherweise findet das jeder andere Spieler auf der Tour unfair.
Es haben sich viele auch negativ geäußert jetzt erstmal.
Ja, und das ist ja auch richtig. Ich finde das auch richtig, weil das ist einfach verdammt nochmal unfair. So, du musst gerade bei diesem wichtigen Thema, so musst du gleiches Recht für alle. Das ist ganz wichtig.
Unterschreibe ich. Wie sollte man als Fan damit umgehen? Das ist die Frage, die ich mir stelle, weil Sinner ist mir persönlich total sympathisch, wahnsinnig sympathisch, also den kann man ja nur mögen, dann spielt er auch noch ganz tolles Tennis, aber ich sag dir, ich finde ihn jetzt ein bisschen doof im Vergleich zu vorher und ich spinne jetzt mal einen Gedanken, wenn bei irgendeinem Turnier, meinetwegen spielt er hier in Hamburg, Und die Zuschauer würden, oder French Open wäre immer, oder irgendwelche wahnwitzigen, verrückten römischen Tennisfans kommen auf die Idee und sagen, du hast gedopt, wir buhen dich jetzt aus. Ich sage, ich hätte da keinen Stress mit. Also ich wundere mich eher so ein bisschen, wie das komplett auch jetzt in den letzten Monaten wegignoriert wurde, aus den Augen, aus dem Sinn. Und das spielte, ja, es wurde kurz drüber berichtet, zwei, drei Tage drüber geredet, das kennst du wahrscheinlich besser aus der Medienwelt dann. Und vorbei war's. Keiner redet mehr drüber. Ja. Haken dran.
Es ist natürlich auch ein bisschen die Schnelllebigkeit der Berichterstattung, die wir in der heutigen Zeit haben, so, ne? Das ist einfach eine Meldung. Ich meine, man merkt es ja jetzt auch im politischen Geschehen, wo du irgendwie sagst, du denkst, du guckst eigentlich Homeland und es kommen irgendwie Meldungen, wo du vor 10 Jahren wahrscheinlich gesagt hättest, okay, die Welt geht unter. Mhm. Und dann ist es jetzt aber so, dass du es spät nachmittags wieder vergessen hast. Und so ähnlich ist es im Tennis ja auch. So, das heißt, ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ist, dass das als Problem identifiziert wird im Tennis, was ich glaube, Tennisfans nicht vordergründig im Kopf haben, weil das Doping im Tennis auch eine Rolle spielt. Nämlich, du kannst einfach im Training deine Leistung so verbessern, dass es ein unfairer Wettbewerbsvorteil ist. So, und das musst du als Fan wissen und danach musst du auch die ganzen Situationen beurteilen. Und ich finde schon, dass jemand dann auch die Verantwortung dafür tragen muss, weil du bist in einem professionellen Beruf, wo du sehr, sehr, sehr viel Geld verdienst. Und wenn du tatsächlich diagnostiziert wirst mit oder identifiziert wirst mit einer verbotenen Substanz, so, dann musst du dafür gerade stehen. So, ja. Und es ist ja auch so, auch wenn er nichts dafür kann, hat irgendjemand in seinem Team, in seiner Firma, einen Fehler gemacht.
Ja, so. Nun lege ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Die Geschichte mit dem Masseur und du. Pflaster und so.
Aber das wird Time, halt.
Da denke ich auch.
Ja, aber da ist man jetzt halt auf dünnem Eis.
Ja, ne? Das, genau.
Eben. Aber was man halt sagen kann, ist, dass in dem Team hat jemand einen Fehler gemacht, sei es Jannik Sinner selbst, vielleicht als als Chef sozusagen, aber. Es ist ja auch so, ne, da wird so viel Geld verdient, dass man ja durchaus bei diesen ganzen Spielern von Firmen reden kann. So. Und wenn in deiner Firma jemand einen Fehler macht, dann steht die ganze Firma dafür auch gerade. Und so musst du das auch sehen. Ja. So. Und deswegen sich hinzusetzen und zu sagen, ich bin aber unschuldig und findet mich weiterhin sympathisch. Nein, sorry, das hat jemand einen Fehler gemacht und das musst du erklären. Und dann sind die Leute auch intelligent genug, das zu beurteilen. Ja. So. Und ich glaube, das wichtig ist, dass der Rahmen gesteckt wird, dass es halt keine Bevorteiligung von Leuten gibt, die einfach besser stehen in der Rangliste oder mehr Zuschauerzahlen generieren, sondern dass einfach alle gleich behandelt werden, weil sonst, muss man sagen, haben wir einfach ein Riesenproblem im Tennis, weil dann wird es einfach komplett unglaubwürdig. Ja.
Ich hatte mir ja vorgenommen, als ich diesen Podcast angefangen hatte, damals mit Lars, nur über die schönen Dinge, über das Positive im Tennis zu sprechen, weil ich ja Tennis liebe, so wie du auch und all meine Gäste und so weiter und viele, viele Hörer. Aber man kommt um solche Kackthemen nicht herum. Und ich würde es auch komisch finden, wenn ich das komplett wegignorieren würde. Ja. Wohlwissend, genau, man bewegt sich ganz schnell auf dünnem Eis. Aber irgendwo hat man ja eine bestimmte Meinung. Mich interessiert natürlich dann auch der Umgang der Fans mit so einem Thema und der Umgang der Medien und der, ja, nennen wir sie Konkurrenten. Und jetzt kommen ja alle so langsam aus dem Sulki, kann jeder jetzt im Internet selber nachlesen, wer sich da wie geäußert hat.
Ja.
Kyrgios hat sich geäußert, Zverev hat sich geäußert,
Djokovic
hat sich geäußert, Djokovic auch,
ja.
Habe ich mitbekommen. Okay, also aber jetzt kommen sie langsam alle aus dem Sulki und tendenziell sage ich halt auch so, gleiches Recht für alle. Ich glaube, das ist so der einfachste Satz, auf den sich alle einigen können, wo alle so die Stirn runzeln und sagen so, okay. Und er, 3 Monate, Vergleich mit der WADA, ist klar.
Ja.
Nummer 1 der Welt. So, pass auf, jetzt haben wir hier diesen wunderschönen Karton.
Und da ging es um die Cactus, um die Schuhe. Aha. Und die hatten doch so ein bisschen so ein Marketing- so eine Marketing-Fehde, so eine inszenierte am Laufen, dass diese Schuhe sind die Schuhe, die McEnroe damals in den 80ern getragen hat.
Und die mit der Schnalle vorne drauf?
Ja, ich glaube ja. Nee, nicht die mit der Schnalle, sondern die mit dieser komischen Form vorne. Ich habe mir die tatsächlich auch gekauft jetzt direkt, weil das einfach die Nike History ist und die sehen auch geil aus, die Schuhe. So halbhohe
mit Nikes. Mit dem orangenen Swoosh?
Mit dem umgekehrten Swoosh jetzt von Travis Scott.
Okay.
So, also der Swoosh ist umgekehrt auf dem Schuh. Ja. So, und dann haben die so ein bisschen so eine Fehde inszeniert, wessen Schuh das eigentlich ist. Ob das jetzt irgendwie der Travis Scott New School Hip-Hop geile Schuh ist oder ob das eigentlich der John McEnroe Schuh ist. Es gibt irgendwie dann tatsächlich so ein, wo er so inszeniert auf der New Yorker Straße angesprochen wird und dann kommt John McEnroe halt im Jetzt mit seinem geilen Trenchcoat und hat halt diese Schuhe an und sagt halt so, hey Travis Scott, irgendwie, das ist, du bist nicht das Original, ich bin der OG.
Geil.
Und dann gibt's einen wirklich teuer produzierten Werbespot, der mich so ein bisschen dran erinnert hat, an die guten alten Nike-Zeiten, wo das tatsächlich inszeniert wurde und geil war und man sofort losgelaufen ist und sich das gekauft hat deswegen. Mhm. Und es ist lange her, dass Tennis da so eine Rolle gespielt hat und es hat mich geflasht, fand ich gut.
Ja, mega. Ich packe das in die Shownotes. Irgendwie besorgen wir das.
Und ja, das dann, gibt's auf YouTube.
Ja, genau. Ja. Dann packe ich das in die Shownotes. Mir hat gestern Abend Norman Habenicht einen YouTube-Link erneut zugesendet. Vielen Dank dafür, Norman. Wie John McEnroe sich mit einer Zuschauerin anlegt. Mhm. Packe ich auch in die Shownotes. Ist jetzt im Podcast halb so witzig. Aber man kann es sich vorstellen, halt, dass es da hart zur Sache ging.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt da jetzt auch wieder so wieder so ein paar Charaktere, wo man irgendwie sagt, das ist schon fast McEnroe, aber es ist schon lange her, und er ist immer noch das Original.
Ja, ne?
Ja.
Legendär. Ja. Bevor wir gleich jetzt wirklich hier auf diesen schönen
Karton, ich bin so unglaublich gespannt.
Da sind ein paar schöne Sachen drin. Würde ich erstmal noch dich bitten um eine oder zwei Bold Predictions.
Ja.
Offen gestanden, ich habe nichts, wirklich nichts vorbereitet diesbezüglich und habe überlegt, das kriegt Chris und ich sollte das auch locker aus der Hüfte raus hinbekommen. Beispiel wäre, du sagst, Ben Shelton kommt in ein Grand Slam Finale oder
ich glaube ehrlich gesagt,
Nummer 1 ist jetzt doof wegen der Sinner Dopingsperre.
Naja, aber trotzdem interessant, was da jetzt passiert. Ne? Also man muss ja sagen, das hat natürlich auch teilweise zu Recht einfach ein unfassbar schlechtes Image in Deutschland, auch glaube ich, weil er schlecht beraten ist hier in Deutschland mit den Statements, die er so veröffentlicht und weil Deutschland einfach auch ein picky Land ist mit den eigenen Stars, das ist einfach so. Aber man muss schon ihm zugestehen, dass er eine wahnsinnig konstante Saison, mindestens eine Saison, wenn nicht die letzten 2 Jahre, hat er sich stetig verbessert und war einer der konstantesten, wenn nicht der konstanteste Spieler auf der gesamten ATP-Tour. So, und das muss man eben schon hoch anrechnen. Und ich glaube, wenn irgendwann mal dieser Mini-Knoten platzt, der da ist, nämlich in den entscheidenden Situationen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu haben und ein bisschen aggressiver zu spielen, so dann wird der auch noch große Turniere gewinnen können, auch in Grand Slam. Da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher. Und es ist natürlich so, und da werden wir vielleicht auch gleich noch genauer drüber reden, dass dieses Doping-Thema ist ja auch groß. So, und es ist ja auch eine Illusion, ich will ja jetzt nicht vorweggreifen, aber es ist halt eine Illusion, dass Tennis der einzige Sport ist, in dem nicht gedopt wird. So. Und deswegen bedarf es da auch einer Reform. Und wenn das aber verhindert, dass jemand ein Slam-Turnier gewinnt oder dass jemand die Nummer 1 wird, der es vielleicht verdient hat durch ehrliche Arbeit, dann ist das wie in jedem anderen Sport auch eine Katastrophe. So, ne? Aber jetzt nochmal zu den Bold Predictions.
Ja.
Ich glaube, weil ich es jetzt ein bisschen verfolgt habe in den letzten Wochen, dass Fonsego eine große Rolle spielen wird. Ich glaube, dass der sogar ein Grand Slam-Turnier gewinnen kann dieses Jahr.
Der 18-jährige Brasilianer, der jetzt gerade im Buenos Aires das Turnier gewonnen hat.
Also wenn man sieht, wie der spielt, und man muss auch sagen, das, was ganz am Anfang bei Alcaraz, was man bei Alcaraz hatte, als man ihn die ersten Male gesehen hat, wo du gesagt hast, naja, wer soll gegen den eigentlich gewinnen, wenn der jetzt nochmal 2 Jahre älter wird, so. Dann, das hatte ich jetzt bei Fonsego und ich dachte so, der spielt fast noch mal agiler und noch schlauer und noch mit mehr Spaß als Alcaraz. So, und ich glaube, dass das die nächsten Monate wird uns das viel Freude bereiten, weil wenn der noch ein bisschen mehr Konstanz bekommt, dann und ein bisschen mehr Physis vielleicht, dann wird das absurd werden.
Fonsego, gut, die Bold Prediction ist, der wird eine Rolle spielen. Wie können wir das denn griffig formulieren und messbar?
Griffig formulieren, ich sag, der Ranking spielt ein Grand Slam-Finale.
Oh, das ist auch eine laute Ansage. Ja, ja, okay. Ich gucke gerade hier mal, ob ich den überhaupt finde. Fonseca wird er geschrieben.
Fonseca? Fonseca ist der.
Ja, ja, der wird anders ausgesprochen wie der.
Fonseca.
Fonseca. 68 ist er im Race? Nee, oder der Welt. Und du sagst, der kommt ins Grand Slam-Finale 2000.
Der hat ja gerade angefangen.
Also, das ist bold, Mann. Das ist bold.
Ja, guck dir mal an, wie der spielt. Ich meine, Buenos Aires jetzt, das war schon vom anderen Stern.
Okay, Freunde. J.Fonseca geschrieben, damit ihr wisst, wen wir überhaupt meinen.
Fonseca. Dass ich auch Fonseca gesagt habe, ist peinlich. Kann man das im Nachhinein bitte alles rausretuschieren und ein A dran machen.
Fonseca. Es gibt einige Brasilianer, die jetzt reüssieren, ne?
Ja.
So, früher war ja Guga Kürten, ich glaube, ist auch 76er Jahrgang.
Ja.
Gut. Und dann nochmal so Mata, erinnere ich. Dann viele Jahre nichts. Aber jetzt haben die all diese Spieler mit den unaussprechlichen Namen.
Ja, die kommen. Ja, geil, oder? Also ich meine, das ist ja auch, also ich finde auch die Art und Weise, wie der spielt, also ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit Alcaraz, finde ich so, ne? Auch sehr agil und Spielwitz, und du merkst, der hat einfach richtig viel Spaß auf dem Platz, so, ne? Und das ist ja, finde ich, das, was vielleicht eine Zeit lang auch gefehlt hat mit so Spielern, wo du irgendwie gedacht hast, so, das sind solche Maschinen und so perfekt, ne? Und ich finde, sowas braucht das Tennis auch, dass du irgendwie siehst, die haben Spaß dabei. So.
Ja, wichtig. Und immer wieder neue Spieler. Man denkt mal, oh, das war's. Nein, es kommen seit 40 Jahren immer wieder neue 17-, 18-, 19-Jährige. Und du denkst, Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen. Und was der für einen tollen Aufschlag, Vorhand, Rückhand, Volley hat.
Tierisch.
Ne? Mega. Pass auf, ich gebe dir mal mein Handy in die Hand.
Ja.
Und du scrollst, ich hoffe, du brauchst keine Brille, du kannst das lesen.
Noch geht's.
Du scrollst einfach durch und du sagst mir einfach, wen du geil findest. Also logischerweise sind dann eins, über den sprechen wir gleich. Sag mir mal so ein paar Spieler, die du aktuell einfach geil findest, die du
aus den Top 10 oder was?
Auf meine Wiege.
Ist egal, weißt du?
Mir egal.
Naja, also dass ich Alcaraz geil finde, ist kein Geheimnis. Mhm. So, also finde ich tierisch. Dann finde ich, also als so vom Angucken her ist Dimitrov eigentlich von der Technik und so einer der schönsten. Also die Technik ist unfassbar.
Mhm.
So, ich habe immer das Gefühl, der hat ja jetzt auch nochmal in der zweiten Hälfte seiner Karriere nochmal echt einen Step gemacht und hat echt viel kapiert. So, ich habe aber immer das Gefühl, dass der so ein bisschen trotzdem immer noch in Schönheit stirbt. Mhm. So, also der mit ein bisschen hässlicherer Mind sozusagen, also ein bisschen mehr einer hässlicheren Attitude, wäre halt einfach ein absoluter Killer. Mhm. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen zu lieb einfach so. TFO finde ich unfassbar geil, auch seitdem ich hier Breakpoint gesehen habe und die ganze Story und den Hintergrund, den ich nicht kannte bis jetzt.
Aus armen Verhältnissen.
Ja, Vater Hausmeister auf einer Tennisanlage und er mal gespielt und also ist einfach wirklich eine geile Story und ein tierischer Tennisspieler, finde ich. Also geiler Touch und eine tierische Athletik. So gucke ich mir super gerne an. Sebastian Korda, muss man sagen, ist schon auch ein geiler Spieler, ne? Also wir kennen ja alle noch seinen Daddy, so Petr Korda, so der irgendwie immer eher ein hässlicher Spieler war, so gefühlt Linkshänder ekelhaft, und du hast immer das Gefühl gehabt, so unreturnierbarer Aufschlag, so, und sah ja aber nie cool aus, und sein Sohn, finde ich, ist schon mega echt smart, lässig und smart, so wo du irgendwie denkst, vielleicht sogar fast ein bisschen zu smart, um so
Richtung Dimitrov.
Ja, so ein bisschen. So, ne? Wo du irgendwie denkst, vielleicht fehlt der, unser alter Trainer hätte gesagt, der Killerinstinkt fehlt. Ja, ne?
Genau.
Und
ein bisschen mehr bockige Gymnastik.
Ja, dann, gut, Monfils ist echt die 38, ne? Monfils kann.
Geiler Typ, ne?
Muss man wirklich sagen, einer der geilsten Typen auf Tour. So, den braucht das Tennis wirklich. So. Und es ist ja tatsächlich so, es gibt ja solche Popstars im Tennis, gibt's ja kaum mehr. Ne, also wenn Monfils sozusagen der Good Guy Popstar ist, ist Kyrgios wahrscheinlich der
Bad Cop.
Rapper, Bad Cop irgendwie der ATP Tour. Ich glaube aber, es braucht beide. So.
Klar.
Und man muss sagen, das Geile bei beiden Spielern ist ja auch, beide können jeden an einem guten Tag schlagen. Mhm. Also Monfils kann jeden einzelnen Spieler in dieser Rangliste an einem guten Tag schlagen. Correct. Und Kyrgios auch. Cool. Und das ist, finde ich, solche Spieler braucht man auf Tour, deswegen tierisch. Ja, schade, ne? Ich meine, scrollt so durch, und außer Zverev kommt dann ganz lange auch kein deutscher Spieler. Was fällt einem erst so auf, wenn man durch die Rangliste scrollt, ne?
Naja.
Da kommt noch Struff, was ich beachtlich finde, wie lange der sich irgendwie jetzt da hält. Ne, der ist jetzt 44, ist mal wieder gestiegen auch und so. Schon auch, also finde ich irgendwie auch cool. So, also eine sehr beachtliche Karriere für einen deutschen Tennisspieler.
Ja, aber wenn man sich so die Top 100 anschaut, irre viele französische Flaggen, irre viele italienische Flaggen.
Irre.
Ganz viele Amis mittlerweile auch, irre viel.
Er ist wieder mehr geworden.
Ganz
viel Franzosen, ja.
Ja, aber da merkt man auch, wenn man sich das so vor Augen führt, Tennis ist eigentlich echt eine Sportart, die so in gefühlt 10 Ländern aktiv, professionell betrieben wird.
Ich glaube, ja, haben wir ja letztes Mal, glaube ich, beim Podcast, kann man ja auch nochmal reinhören, ne, in unsere erste Folge oder in eure erste Folge, drüber gesprochen. Ist es halt einfach das System der Förderung in den einzelnen Ländern. Wie wird damit umgegangen? Ne? Und wir beide kennen das irgendwie, wie das in Deutschland ist, wie das in Hamburg ist, wie stationär das angegangen wird und wie konservativ das nach wie vor aufgezogen wird, so. Und es gibt immer wieder so kleine Satelliten, wo du irgendwie denkst, wieso ist es doch eigentlich nicht so schwer, der Gedankengang, dass du ein Talent förderst und dann auf das Talent eingehen musst. So, und es gibt ja jetzt, können wir ja auch einmal namentlich benennen, ne? Es gibt ja jetzt zum Beispiel sowas wie, Gott, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, von G und Tobi Hinzmann und so.
Von der Akademie.
Von der Akademie, wie heißen die?
Curved.
Curved Tennis. Ja. So, und sowas ist halt, finde ich, ist halt der richtige Ansatz, ne? Mhm. Weil es ist halt das, was eigentlich der Verband machen müsste. Nämlich, du hast irgendwie einen Pool an Trainern, die auch mit dir auf Turnierbetreuung fahren können. Du hast halt eine Anlage mit Leuten, wo du halt immer trainieren kannst, wo du deine Pläne aufstellst, wo du halt individuell auch bei einer, wenn es einen Übergang gibt zu einer Profikarriere, wo du den Step gehen kannst. So. Und du kannst mir wahrscheinlich nur beipflichten, sowas gab es in Hamburg eigentlich noch nie. Nee. So, und das, ich muss sagen, ich finde das beeindruckend und wichtig, dass sowas passiert, weil all das, was ja lustigerweise irgendwie mit dann doch überdurchschnittlichem Erfolg mit Haas, der aus Hamburg kommt, und Zverev, der aus Hamburg kommt, irgendwie per Zufall passiert ist, ist ja immer auf privater Initiative passiert. Und Vater Haas, hasst ihn oder lieb ihn, hat dann da irgendwie in seiner Verzweiflung damals auch das Richtige gemacht und hat die Kids halt nach Amerika gebracht, wo es dann halt die Förderung gab, die gebraucht haben in dem Alter. Und das Gleiche ist bei Zverev passiert mit seinem Vater beim UHC, bei dem ich auch selber trainiert habe, der das beste Umfeld hatte, aber eben, weil sein Vater ein geiler Typ war und das halt durchgezogen hat mit ihm so. Und das Gleiche ist bei Kiefer auch passiert. Der hat halt noch ein bisschen mehr mit dem DTB zu tun gehabt, aber unterm Strich hatte der mit Aki Cates damals im Verband irgendwie jemanden, der Potenzial erkannt hat, und dann ist er in die Förderung gerutscht und ja auch erst später, also untypisch spät, groß geworden ist. Aber eigentlich ist alles immer auf privater Initiative passiert, was wirklich relevant war. Und deswegen finde ich das gut.
So. Ich spreche ja viel über dieses Thema. Ich werde ja auch mit jedem Gespräch logischerweise schlauer. Ich habe jetzt auch immer mehr Leute aus dem Bundesgebiet kennengelernt, die ähnliche Akademien betreiben. Habe jetzt auch eine Folge mit jemandem aufgenommen aus dem TV, aus dem Tennisverband Niederrhein, PMTR, Tennisakademie. Dann habe ich jemanden aus Stuttgart kennengelernt, ehemaliger Profi, mit dem werde ich wahrscheinlich bald aufnehmen, die unter anderem den Profi Negritu, mein neuer deutscher Lieblingsprofi, betreut. Der hat jetzt auf Teneriffa das Doppel gewonnen, der hat um sein Leben gefeitet bei den Koblenz Open, 30-Jähriger mit Kniemanschette, spielt da, und spielt da um sein Leben, so als wenn du da im Prinzip mitspielen würdest, und Koblenz, die Halle, stand Kopf und hat den nach vorne gepusht, so ein paar hundert Leute, und er hat getanzt, nachdem er den Matchball verwandelt hat. Du hast richtig gemerkt, der hat sein Herz auf den Platz gelassen, und es war eine große Freude, dem zuzuschauen. Also der spielt nicht so wie Dimitrov technisch, aber seitdem verfolge ich den natürlich auch.
Geil.
Also ich spreche mit so vielen Leuten irgendwie und versuche das für mich auch so im Kopf zu strukturieren und komme genau zum gleichen Schluss wie du auch und guckst, wo sind denn die ehemaligen guten Deutschen hergekommen?
Genau.
In der Regel war Mama oder Papa gut oder dahinterher und hat die trainiert. So, das ist in der Natsche 80-20.
So.
Und das ist die eine. Ich komme eigentlich zu dem Schluss, dass ich sage, nachdem es jetzt wirklich so viele Tennisakademien in Deutschland gibt, könnte man doch vielleicht sagen, okay, DTB und die Regionalverbände machen das bis zum Alter 13, 14. Und wenn du dann eben geil bombst und geil spielst, ja bitte, ab in die Akademie, ja, wo dann eben der Boden quietscht, der Boden brennt. Weil ich glaube, ein elementarer Erfolgsfaktor ist, das, was du ja bei Bolitieri auch erlebt, und das haben wir ja in der Tat ja auch im ersten Teil schon ausführlich besprochen, ja, diverse Male auch mit anderen Gästen noch über Bolitieri gesprochen.
Ja.
Das Ding ist, du brauchst halt diese dieses kompetitive Umfeld.
Absolut.
Du kannst den dollsten Verbandstrainer haben, wenn du in Anführungsstrichen um dich herum Spieler und Spielerinnen hast, die nicht so geil spielen wie du und die dich nicht jeden Tag challengen, wo du jeden Tag zum Training gehst und denkst, Alter, Kacke, heute verliere ich wieder gegen den und den.
Genau.
Ja, oh, ich muss und heute gewinne ich gegen ihn und, und oh, morgen. Und dann so, dass du wirklich diese Competition hast und eben nicht nur ein oder anderthalb Matchpartner, sondern 20. Und ja, dieser brutale Erfolgsdruck, ich glaube, dass man das bräuchte. Und dann könnte man das so vielleicht aufteilen, also dass der DNTB auch sagt, und da ziehen wir uns zurück und dann unterstützen wir finanziell mit Reisekohle oder was auch immer, oder wir stellen euch einen Trainer, der euch zentral betreut, weil ich glaube, da muss man auch Synergien nutzen, weil das echt arschteuer ist natürlich.
Also man muss auch fairerweise sagen, es gibt ja die Tennis Base und es gibt ja auch Bestrebungen auch auf DTB-Ebene, das zu ändern und so. Ich glaube nur, dass es einfach sehr langsam geht und dass genau das, was du sagst, nämlich dass du eigentlich immer mit, ne, ich meine, das haben wir ja schon in der Jugend erlebt, so, wann haben wir unsere größten Schritte gemacht, so, wann bin ich irgendwie vom Hamburger Meister irgendwie auf deutsches Spitzenniveau gekommen, in dem Moment, wo ich mit den Leuten trainiert habe, die da halt auch spielen, so, und mich jeden Tag mit denen messen konnte, so, ab da habe ich meine größten Schritte gemacht, so, und ich glaube, das ist halt auch das Ding, du kannst halt noch so eine geile Academy gründen oder, du musst den Spielern halt diese Competition auf dem Niveau bieten, was die, wo die auch spielen und wo die auch hinwollen, so, ne? Und das ist aber, glaube ich, das Problem, dass du dann halt vielleicht irgendwie eine Gruppe von 3, 4 guten Deutschen hast, die dann vielleicht zusammen trainieren, aber die werden halt nie darüber hinaus gut werden, wenn du nicht die da hinwirfst und sagst, pass mal auf, du hast halt einfach jeden Tag die Chance, so wie ich damals bei Bolitieri, irgendwie gegen jede Nummer 1 von irgendwie aus, keine Ahnung, Südamerika, keine Ahnung, ich konnte jeden Tag ein Match machen gegen irgendwo eine U14, U16 Nummer 1. So, und hab da am Anfang unfassbar fürchterlich auf die Fresse bekommen, bis ich irgendwie den Schritt gemacht habe und da mitspielen konnte. So. Und das ist halt der Weg. Und ich glaube, das haben immer noch zu wenig Leute hier verstanden, dass das irgendwie simpel ist. Aber man muss die Strukturen dafür schaffen. Und die Strukturen sind besser geworden, aber sind halt noch nicht da, man sieht es in der Rangliste ja auch, dass man sagt, hat man jetzt die Ergebnisse, die man braucht, um Deutschland wieder zu einem führenden Tennisland zu machen.
Und die Grundlagen schafft man an einer Tennisballwand, liebe Freunde. Das weiß jeder. Das muss auch jeder verstanden haben. Ernsthaft. Also geht an die Ballwand. Und ihr braucht nicht immer einen Trainer und ja, verabredet euch zum Tennis, alle Kinder, die hier zuhören.
Hören die Kinder zu.
Das ist ein Thema, wirklich. Ja. Oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Aber haben es noch nicht verstanden, teilweise, dass man sich zum Tennis auch verabreden kann, so wie wir. Und dann von morgens bis abends da, ich habe mir ein Wort gemerkt, Platzgeier.
Platzgeier. Heißt,
dass du hier mir gesagt hast, dass ich gar nicht so auf dem Radar hatte. Ja, spielt, geht zur Tennisanlage und spielt, mit wem auch immer, mit groß, mit klein, spielt mit Erwachsenen.
Voll,
ja, das haben wir ja früher immer gemacht. Wenn ihr 13 seid, geht zum Erwachsenen und sagt, pass auf, würden Sie mit mir eine Stunde Tennis spielen, weil ich habe Bock. Ja, man braucht nicht immer nur einen Trainer, der daneben steht, weil nur so entwickelt man auch Spielintelligenz. Und das ist das, was ich beobachte, bei vielen Jugendlichen, die durchaus wirklich tolle Schläge haben, dass die Spielintelligenz halt nicht vorhanden ist.
Naja, und das muss man sagen, also jetzt spannen wir den Bogen nochmal größer, vielleicht irgendwie ja hier in dem Podcast auch mal ganz schön, dass man mal sagt, dass das, was wir da früher hatten, so, das ist ja leider den ganzen modernen System, auch in den, oder moderneren Systemen, auch in den Vereinen, so ein bisschen, das ist einfach weggefallen, dieses Clubleben, was wir hatten damals, nämlich wir waren auf der Anlage, weil wir gerne auf der Anlage sein wollten, weil unsere Freunde da waren. So, ne, wir haben uns alle irgendwie gut verstanden und wir haben dann auch mit den Älteren gespielt, so, weil wir einfach spielen wollten. Und dann gab es irgendwie einen Zusammenhalt zwischen Generationen, das muss man ja auch sagen. So, und in der heutigen Zeit ist es ja so, dass einfach jeder für sich, die Kids gehen zum Training, fahren wir nach Hause. Also alle Kids, die ich kenne, so von befreundeten Paaren, die Tennis spielen, die gehen zum Training ein-, zweimal die Woche, wenn die gut sind, vielleicht dreimal die Woche und die fahren dann wieder nach Hause. Die kennen das gar nicht mehr, auf der Anlage rumzuhängen, es sei denn, die haben vielleicht ein Punktspiel. Und die kennen das auch gar nicht, irgendwo hinzugehen, zu sagen, haben sie Lust, mit mir zu spielen. So, dass das für uns völlig selbstverständlich war. So. Ja. Und das hat ja nicht nur ein... Ne, nicht jeder möchte Tennisprofi werden, sondern es hat ja auch einen gesellschaftlichen Wert. Ja. Und ich finde, das ist schon sehr erstrebenswert, dass sich gerade Clubs wieder zur Aufgabe machen, dass man die Generationen verbindet und dass es wieder Angebote gibt, die das attraktiv machen, dass Kids auf der Anlage abhängen können und dass die auch nicht diese Hürde haben, Leute anzusprechen, die vielleicht viel älter sind. Und wir hatten da schon in der Zeit, wo Clubs natürlich und Clubleben noch viel größer war in den 80er, 90er Jahren. Gute alte Zeit, wir sind alt, ja. Aber man muss sagen, das war schon ein gutes System, weil das war so gewachsen und es wurde wegmodernisiert und es gibt es gar nicht mehr. Und jetzt sitzt du irgendwie mal auf einer Terrasse an einem Mittwochabend oder an einem Samstagabend irgendwie bei einem Club, wo du spielst und du hast irgendwie das Gefühl, niemand hat mit niemandem zu tun so richtig. So nur die in einer Mannschaft spielen.
So, in der Blumenau ist das anders und das weißt du auch.
In der Blumenau ist es ja, vielleicht anders, das ist die Oase. Aber ich habe das lange nicht mehr erlebt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir es thematisieren, kann das auch revitalisiert werden. Dafür braucht man aber natürlich Leute, die das wollen und nicht nur einen, sondern mehrere. Aber da kann man durchaus auch Impulse setzen durch mehrere Mannschaften, die meiner Meinung nach oft das Herzstück eines Vereins sind, indem man da in den Dialog tritt. Und jung und alt, das ist eigentlich ein echt schönes Thema.
Total.
Wir können ja hier spontan die Aktion "Wollen Sie mit mir spielen?" Ja. Ins Leben rufen. Ja? Also Kinder, nehmt euer Herz in die Hand und fragt mal irgendwie randommäßig einen Erwachsenen, ob er mit euch spielen will. Weil das war das Allergeilste, ich erinnere mich auch noch an die Namen, wenn ich dann so mit Erwachsenen gespielt habe als 13, 14-Jährige und dann gegen die gewonnen habe und die haben auch gekämpft und geschwitzt und haben gedacht, das gibt's doch gar nicht.
Sorry, keiner will gegen einen 14-Jährigen verlieren.
Ja, aber die waren auch total dankbar, weil du da ja auch dann entsprechend denen offensichtlich Spaß bereitet hast.
Absolut. Sonst
wird es ja nicht gemacht, logischerweise. Insofern...
jetzt komme ich. Geschäftsidee. Das ist eine Geschäftsidee. Wir programmieren eine App, die heißt "Wollen Sie mit mir spielen?" Verkaufen die an Vereine, weil... Das einfach wichtig ist.
Das ist
die generationsübergreifende App. Wollen Sie mit mir spielen?
Wollen Sie mit mir spielen?
Und dann ist Book and Play auch History, weil so.
Konsequent durchsitzen. So, pass auf, bevor ich es vergesse, Karton gleich. Sinner hatten wir schon ein, zwei, dreimal angeteasert, glaube ich. Deine persönliche Meinung, frei von der Leber weg. Wir machen jetzt keine große Intro, was Clostebol ist und wer wen marschiert hat, wo. Sondern jeder, der jetzt hier das hört, der ist im Thema.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Nein, es ist ein großes, großes, großes Thema, Doping im Tennis. Und jeder weiß auch, dass Tennis nicht der einzige Sport ist, in dem irgendwie nicht gedopt ist. Es ist schwierig zu dopen, so, aber jeder weiß, du kannst Trainingsleistungen erhöhen und das ist dann nicht mehr nachweisbar, wenn du im Wettkampf bist und KKG. Also es ist utopisch, dass das nicht stattfindet und deswegen muss es diese Kontrollen ja auch geben und die gibt es ja auch. Aber der Umgang damit darf halt nicht... zwei Seiten haben. So, er darf halt nicht bei...
Gleiches Recht für alle, meinst du?
Ja, es darf halt nicht sein, dass bei einem Superstar diskutiert wird und eine Strafe ausverhandelt wird und bei jemandem, der auf Platz 100 in der Weltrangliste steht, einfach eine komplette Karriere zerstört wird, weil eine Zwei-Jahres-Sperre ausgesprochen wird. Und das muss man sagen, wenn du im Profi-Tennis mit Mitte 20 eine Zwei-Jahres-Sperre kriegst, dann ist das Ding over. So, dann brauchst du zwei Jahre, um wieder reinzukommen, dann bist du Ende 20 und dann ist das Ding vorbei. Sorry, das ist einfach eine ganz harte Strafe so. Und ich glaube, das ist das, was über allem steht. Kontrollen richtig und mehr, gerne mehr. Und der Umgang damit, gleiches Recht für alle, kein doppelgleisiges System irgendwie für Superstars, weil es irgendwie in Anführungsstrichen gut fürs Tennis ist und fürs Geld ist. Und für die Sponsoren, sondern da muss eine ganz, ganz, ganz klare Linie gefahren werden. So. Und ich finde, auch wenn es jetzt vielleicht unpopulär ist, den Umgang mit der Situation zu melden, wir haben hier einen Dopingfall, und sich dann anzugucken, was ist eigentlich passiert, so, und es ist eine wirklich sehr, sehr geringe Menge im Körper von Sinna gefunden worden, so dass man auch nicht, und das, da will ich jetzt mich gar nicht positionieren, aber man kann nicht ausschließen, dass er vielleicht auch unschuldig ist, so, und dass das vielleicht ein Fehler vom Betreuerstab war, so, aber unterm Strich ist es dann so, dass offen gespielt werden muss, gesagt werden muss, wir haben hier eine positive Probe, und da muss abgewogen werden, was die richtige Strafe für das Maß ist, was man da gefunden hat, so. Und ich glaube, dass deswegen ist das eigentliche Vorgehen bei Sinna, erstmal abzuwägen, womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Wie schwer ist das Delikt sozusagen? Ja. Und dann zu sagen, naja, du spielst 3 Monate nicht. So, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Aber es muss dann halt auch wie Nummer 100 der Welt gelten, wo vielleicht die Voraussetzungen die gleichen waren, der dann aber eine 2-Jahres-Sperre kriegt, so. Und das,
rechtzeitig zum Heimturnier in Rom ist er wieder da, er kann die French Open
mitspielen. Er hat's halt ausverhandelt, so, ne, und es ist natürlich.
Der Schriftsatz von den englischen Anwälten war irgendwie einen Tag fertig, nachdem das bekannt geworden ist.
Die hatten jetzt also auch genug Zeit.
Das stinkt alles zum Himmel, und von den zeitlichen Abläufen her.
Und es bringt halt natürlich auch wahnsinnig viel Unruhe rein, weil verständlicherweise findet das jeder andere Spieler auf der Tour unfair.
Es haben sich ja viele auch negativ geäußert jetzt erstmal.
Ja, und das ist ja auch richtig. Ich finde das auch richtig, weil das ist einfach verdammt nochmal unfair. So, du musst gerade bei diesem wichtigen Thema, so musst du gleiches Recht für alle. Das ist ganz wichtig.
Unterschreibe ich. Wie sollte man als Fan damit umgehen? Das ist die Frage, die ich mir stelle, weil Sinna ist mir persönlich total sympathisch. Wahnsinnig sympathisch. Also den kann man ja nur mögen. Dann spielt er auch noch ganz tolles Tennis. Aber ich sag dir, ich finde ihn jetzt ein bisschen doof im Vergleich zu vorher. Und ich spinne jetzt mal einen Gedanken. Wenn bei irgendeinem Turnier, meinetwegen spielt er hier in Hamburg, und die Zuschauer würden, oder French Open wäre mal, oder irgendwelche wahnwitzigen, verrückten römischen Tennisfans kommen auf die Idee und sagen, du hast gedopt, wir buhen dich jetzt aus. Ich sage dir, ich hätte da keinen Stress mit. Also ich wundere mich eher so ein bisschen, wie das komplett auch jetzt in den letzten Monaten wegignoriert wurde, aus den Augen, aus dem Sinn. Und das spielte, es wurde kurz drüber berichtet, 2, 3 Tage drüber geredet, das kennst du wahrscheinlich besser aus der Medienwelt dann. Und vorbei war's. Keiner redet mehr drüber,
Haken
dran.
Es ist natürlich auch ein bisschen die Schnelllebigkeit der Berichterstattung, die wir in der heutigen Zeit haben, so, ne? Das ist einfach eine Meldung, ich meine, man merkt es ja jetzt auch im politischen Geschehen, wo du irgendwie sagst, du denkst, du guckst eigentlich Homeland, und es kommen irgendwie Meldungen, wo du vor 10 Jahren wahrscheinlich gesagt hättest, okay, die Welt geht unter, und dann ist es jetzt aber so, dass du es spät nachmittags wieder vergessen hast, und so ähnlich ist es im Tennis ja auch. So, das heißt, ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ist, dass das als Problem identifiziert wird im Tennis, was ich glaube, Tennisfans nicht vordergründig im Kopf haben, dass Doping im Tennis auch eine Rolle spielt. Nämlich, du kannst einfach im Training deine Leistung so verbessern, dass es ein unfairer Wettbewerbsvorteil ist. So, und das musst du als Fan wissen, und danach musst du auch die ganzen Situationen beurteilen. Und ich finde schon, dass jemand dann auch die Verantwortung dafür tragen muss, weil du bist in einem professionellen Beruf, wo du sehr, sehr, sehr viel Geld verdienst. Und wenn du tatsächlich diagnostiziert wirst mit oder identifiziert wirst mit einer verbotenen Substanz, so, dann musst du dafür gerade stehen. So. Und es ist ja auch so, auch wenn er nichts dafür kann, hat irgendjemand in seinem Team, in seiner Firma einen Fehler gemacht.
Ja, so. Und nun lege ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Die Geschichte mit dem Masseur und du. Pflaster und so.
Aber das wird halt.
Da denke ich auch.
Ja, aber da ist man jetzt halt auf dünnem Eis.
Ja, das, genau.
Eben. Aber was man halt sagen kann, ist, dass in dem Team hat jemand einen Fehler gemacht, sei es Jannik Sinner selbst, vielleicht als Chef sozusagen. Aber es ist ja auch so, ne, da wird so viel Geld verdient, dass man ja durchaus bei diesen ganzen Spielern von Firmen reden kann. So. Und wenn in deiner Firma jemand einen Fehler macht, dann steht die ganze Firma dafür auch gerade, und so musst du das auch sehen. Ja. So, und deswegen sich hinzusetzen und zu sagen, ich bin aber unschuldig und findet mich weiterhin sympathisch. Nein, sorry, das hat jemand einen Fehler gemacht, und das musst du erklären, und dann sind die Leute auch intelligent genug, das zu beurteilen. Ja. So, und ich glaube, dass wichtig ist, dass der Rahmen gesteckt wird, dass es halt keine Bevorteiligung von Leuten gibt, die einfach besser stehen in der Rangliste oder mehr Zuschauerzahlen generieren, sondern dass einfach alle gleich behandelt werden, weil sonst, muss man sagen, haben wir einfach ein Riesenproblem im Tennis, ja, weil dann wird es einfach komplett unglaubwürdig. Ja.
Ich hatte mir ja vorgenommen, als ich diesen Podcast angefangen hatte, damals mit Lars, nur über die schönen Dinge, über das Positive im Tennis zu sprechen, ja, weil ich ja Tennis liebe, so wie du auch und all meine Gäste und so weiter und viele, viele Hörer. Aber man kommt um solche Kack-Themen nicht herum. Und ich würde es auch komisch finden, wenn ich das komplett wegignorieren würde. Ja. Wohl wissend, genau, man bewegt sich ganz schnell auf dünnem Eis. Aber irgendwo hat man ja eine bestimmte Meinung. Mich interessiert natürlich dann auch der Umgang der Fans mit so einem Thema und der Umgang der Medien und der, ja, nennen wir sie Konkurrenten. Und jetzt kommen ja alle so langsam aus dem Sulki. Kann jeder jetzt im Internet selber nachlesen, wer sich da wie geäußert hat.
Ja.
Kyrgios hat sich geäußert, Zverev hat sich geäußert,
Wawrinka
hat sich geäußert. Djokovic auch?
Ja.
Habe ich mitbekommen. Okay, also aber jetzt kommen sie langsam alle aus dem Sulki und tendenziell sage ich halt auch so, gleiches Recht für alle. Ich glaube, das ist so der einfachste Satz, auf den sich alle einigen können, ja, wo alle so die Stirn runzeln und sagen so, okay, und er, 3 Monate, Vergleich mit der WADA, ist klar.
Ja.
Nummer 1 der Welt. So, pass auf, jetzt haben wir hier diesen wunderschönen Karton.
Ist jetzt drauf, soweit.
Für Chris. Und dahinter ist noch eine Videokassette von Wimmel 89. Die dürfen wir nicht vergessen.
Was ist? Woher kriegst du das immer? Alter?
Das habe ich von Jonas Wolf.
Darf ich das aufreißen?
Ja, bitte. Genau. Mach mal auf. Also Chris öffnet einen Karton. Dort sind ein paar Sachen drin.
Oh.
Du sagst, du nimmst einfach raus und du ratest die Sachen und sagst halt auch, kannst du damit was anfangen oder nicht?
Meshcap D76, sagt man.
Meshcap, ne? Werden die genannt?
Ja.
Ah, okay.
Mit dem Netz hinten. Ist, finde ich, auf einer Skala von 1 bis 10 eine 8.
Gut.
Das ist sehr gut. Also ich finde, man hätte es vielleicht minimal, es könnte auch gestickt sein. Ne? Also ist jetzt nicht... Ist ja, aber es ist geil.
Ja,
aber es ist geil und man muss sagen,
ich werde nochmal eine neuere, geilere Version.
Ja, und man muss auch sagen, dass natürlich, man muss ja sagen, beim Tennis ist es ja oft so, dass du die so umgekehrt trägst. Und dann sind diese Meshcaps eigentlich nicht so geil, nee, weil ne, du bist davon ja auch betroffen.
Ja.
Die Stirn wird immer höher und auf einmal sieht das so ein bisschen so aus, als hättest du irgendwie, das sieht komisch aus. Ja. Man braucht ein geschlossenes Cap, so ein, das ist schwierig. So, aber trotzdem, in der Freizeit, um jung zu wirken, geil.
Ja.
Vibrationsstopp brauche ich nicht,
gut,
weil ich hasse es, wenn mein Schläger nicht mindestens noch eine Minute den Sound macht.
Ich spiel auch nicht mit, aber der ist made in USA, musst du weiterreichen.
Oh, ist das hier das Quartett?
Nein, das ist das Skatblatt.
Das Skatblatt.
Habe ich heute eine E-Mail bekommen, das Quartett kommt Ende März.
Ah, okay, alles klar. Also Skatblatt. Spiel kein Skat?
Du spielst keinen Skat.
Ich spiele keinen.
Das ist eine Sünde. Was ist mit deinen Bandkollegen?
Die spielen Skat im Tourbus.
Ja, guck mal.
Dem bringe ich das mit.
Ja.
Oh, und ist das hier ein wertiger neuer, eine neue Farbe, legendären D76 Hoodie?
Ja.
In Blau, Königsblau.
Ja, und vor allen Dingen, der ist für dich auch im Schlabber-Look,
weil das
ich
habe
deine Größe, glaube ich, nicht mehr auf Lager gehabt.
Ja, aber ich trage ja auch so Oversized, weil ich auch so betont jung wirken will.
Ja.
XL ist genau richtig für mich.
Naja. Ja.
Das ist total geil. Vielen Dank. Das sind das Geschenke. Also ist ja tatsächlich, ich habe jetzt gedacht, das sind Sachen, über die man diskutieren, was ja, das sind ja Geschenke.
Ja, klar.
Das ist ja richtig, das ist ja nett.
Ja, Benzingeld kommt auch noch.
Was kommt noch?
Benzingeld. Oder für HVV.
Ich fahre ja Elektro, ich brauche kein Benzin.
Ja, okay. Bitte. Auch das kriegen wir geredet. Bitte. So, jetzt pass auf. Und jetzt begeben wir uns auf den Landeanflug, das sage ich in meinem anderen Podcast immer. Jetzt muss ich überlegen, ich bin ja hier im Tennis-Podcast, nicht im Luftfahrt-Podcast. jetzt nehmen wir mal diese geile Videokassette, weil da schließt sich, die habe ich von Jonas Wolf geschenkt bekommen, kann natürlich kein Mensch gebrauchen, weil keiner mehr VHS-Videorekorder hat.
Also muss man digitalisieren lassen.
Ja, oder bei YouTube wahrscheinlich einfach anschauen. Ja. So, RTL Plus, Wimbledon 89. Und da schließt sich dein, du hast ja das Tennisabitur logischerweise in der ersten Folge bestanden.
Ja, genau.
Da schließt sich nämlich deine persönliche Tennispromotion an. Wer hat bei den Damen, wer hat bei den Herren 1989 Wimbledon gewonnen?
89, ich meine, steht auf der Kassette drauf. Ich kann es natürlich so tun, als würde ich sagen, ja klar, Steffi und Boris.
Aber hättest du es gewusst?
Ja, ich glaube, Boris hätte ich gewusst.
Ja.
Steffi hat ja nun so oft Wimbledon gewonnen, dass ich gar nicht ich genau gewusst hätte, ob es 89 auch war. Ich weiß aber noch, dass Ich hätte es, glaube ich, gewusst, wenn ich einmal kurz nachgedacht hätte, weil es ja diese diese Fotos gab von Steffi und Boris mit den Pokalen und man hat ja irgendwie so als Jugendlicher dann auch gedacht, so auch die beiden, auch wer weiß, vielleicht geht da ja auch noch was und so. Und das war ja so das Tennis-Traumpaar Deutschlands und das muss natürlich daran gewesen sein, als Becker und Steffi zugleich Wimbledon gewonnen haben, natürlich.
So, in Kombo zu diesem Turnier habe ich jetzt richtig geile Fragen herausgepickt.
Okay, das ist so lange her, okay.
Ja, das ist jetzt wirklich auch schwer. Also ja. Das ist eigentlich nicht Promotion, das ist Habilitation. Das ist schon wirklich Champions League.
Da bist du ja so, da bist du mir überlegen.
Nein, was heißt überlegen? Das ist ja auch gefährliches Halbwissen. Das weiß ich dann erst, nachdem ich Wikipedia angeschlossen habe.
Das ist bei dir, muss man sagen, du bist wahrscheinlich der am meisten solche Facts weiß in Deutschland.
Das ist immer gefährliches Halbwissen, echt.
Ich weiß auch nicht, warum Sky noch nicht angerufen hat bei dir, weil es gibt halt den Experten und wenn der Experte nicht mehr weiter weiß, dann müsste er eigentlich dich anrufen.
Oh, das ist eine laute Ansage. Dieser Mario Harter ist, glaube ich, noch nerdiger.
Na, ich glaube nicht. Nee? Ich glaube, der hat einfach mal sein Handy auf Anschlag. Ja, ich glaube, du weißt es einfach und dann bist du auch schneller noch.
Ja, das stimmt. Ja. Oh, da würde ich mehr. Ich kann den ja mal herausfordern. Aber wenn da die falschen Fragen kommen, weißt du selber. Pass auf, jetzt richtig geil. Wer gewann 2 Titel Wimbledon 89? Also bei diesem Turnier in 2 Konkurrenzen, es werden ja nicht nur
Einzel
gespielt. So 89.
Hat Becker nicht auch im Doppel gewonnen?
Nee, hat er nicht.
Ach fuck, okay. Ja, siehst du, also ich weiß nichts.
Keiner von beiden.
Okay.
Okay, dann gebe ich dir einen Tipp. Sie ist leider nicht mehr unter uns. Sie spielte Damendoppel und Mixed.
Und ich weiß, darf ich nichts Falsches sagen. Beide
Disziplinen. Und war auch mal Wimbledon-Siegerin im Einzel und kommt aus der Tschechoslowakei, also Tschechien.
Und das müsst ihr jetzt schon wissen, aber ich
sie
ich weiß es nicht.
Heißt Jana.
Ach, ach Gott. Spielerin, die man vergessen hat. Aber ja, wenn du es jetzt sagst, weiß ich es.
Novotna.
Ja. Novotna. Guck mal, ich bin so raus, dass ich selbst bei der letzten Silbe noch einen Fehler mache.
Du, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, weil ist ja
auch. War damals aber ein bisschen hot. Hatte ich noch. Irgendwie war das so eine mit so blonden, kurzen Haaren.
Die hat viel Surf und Volley gespielt. Das weiß ich noch. Also überhaupt, Navratilova zu der Zeit.
Ich glaube, ich hatte mal so ein eine Woche Teenager-Crush auf die.
Das ist gut möglich.
Ja.
Das ist gut möglich. Das kann ich nicht beurteilen.
Ja, das so, war so.
Jana Novotna. Also das war jetzt, die war jetzt nicht bei mir in den Top 10, wenn ich das so sagen darf.
Nee, aber man kennt den Namen schon.
Ja, klar. Du, Doppel und Mixed hat die da gewonnen und jetzt.
Also minus 2 Punkte für mich jetzt.
Ja, das war jetzt. Jetzt kommen wir zu einem deutschen Doppelspieler. Da kommst du, also das kann man gar nicht wissen. Das kann man nicht wissen. Deswegen, eigentlich muss ich es erzählen. Erik Jähn,
ja.
Ja, hat Doppel gespielt. Mit wem in dem Jahr? Ich sag dir sogar, aus welchem Land er kommt. Dänemark.
Welche dänischen Tennisprofis gab es da? Da muss man ja eigentlich nur durchgehen.
Also es gab Peter Bastiansen, der war es nicht. Ja. Es gab Kenneth Carlsen,
der war ein cooler Typ.
Ja.
Nee, der war es auch nicht.
Nee, Michael Mortensen. Und die waren gesetzt an.
Die waren gesetzt?
Ja, die waren gesetzt. Jetzt kannst du noch einen Punkt
machen. Ja, nicht hoch. Also Erik Jähn war ja jetzt nie Nummer 1 der Doppelweltrangliste oder so. 5-6 gesetzt.
13.
13?
Ja. Okay. Gebe ich mal einen Punkt. So, und jetzt abschließende Frage.
Aber die haben gewonnen, oder was?
Nö, erste Runde vergeigt.
Ach so. Ich dachte, du erzählst jetzt eine. Aber das ist ja nun wirklich random. Warum ist das denn für eine Frage, random. Alter? Ja, das kann man gar nicht wissen.
Das ist ja ein Bildungspodcast auch. Die Leute sollen ja was Neues. Ich kann jetzt zum 100. Mal fragen, wie lange war McEnroe Nummer 1 der Welt?
Da kannst du genauso gut fragen, wie viele Spiele hat Almo Stott in der ersten Runde der Hamburger Meisterschaft? Das
ist eine Euro-Frage. Ja. No? Mit wem hat Erik Jähn? Und wie weit ist er gekommen? Wimbledon 89. Jetzt weiß es jeder.
Die Millionen, die lege ich vorher an. Das ist
unter den Top 16 gesetzten Spielern, bei den Herren und bei den Damen, wie viele kamen aus den USA?
Oh, das war damals viel. Auf jeden Fall. Also ist es die gleiche Zahl bei den Damen und bei den Herren? Ich würde sagen, die Hälfte.
Also 7.
Ja.
Geil. Stark.
Oder?
Ja.
So.
Ja, das ist ein Punkt. Also hast du die Tennis-Promotion. Du bist Dr. Chris.
Oh, ich weiß so viel.
Tennis, ja. Nee, Wahnsinn, ne? Wie viele Amerikaner damals, also ich habe mir die, zufälligerweise bei Wikipedia werden dann ja die 16 gesetzten Spieler angezeigt und ich habe nur klick, klick, ne? Und dann habe ich eine deutsche Fahne gesehen. Ja. So bin ich dann bei Erik Jähn natürlich irgendwie hängen geblieben. So, hä? Mit wem hat der Doppel gespielt? Wer? Mich, also ich habe noch nie von Michael Mortensen gehört.
Also müsstest du noch solche Fragen einbauen, wo Musik und Tennis verbunden wird. So, welcher Song war Nummer 1 in den deutschen Charts, als das Turnier stattfand 1989?
Na?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich Modern Talking.
89. Oder Bruce und Bongo. Geil.
Oh, geiler Song. Geil.
Ja.
Aber war, glaube ich, früher.
Ja, 86, ja. Ne? Ja. Bruce und Bongo.
Tierisch.
Chris, Famous Last Words. Also mit Blick auf die Uhr, gibt es etwas, genau, wofür du Reklame machen möchtest? Das packe ich natürlich in die Shownotes. Also, Revolverheld ist auf großer Tour.
Habe ich ja schon gesagt. Ne?
Das packe ich in die Shownotes. Und dann kann man dann draufklicken und dann kann man sich da eine Karte kaufen. Noch was?
Nö, also alles entspannt. Ich habe, find's, kann man auch so aufziehen. Ich finde es irgendwie sehr schön, dass es diesen Podcast gibt. Und dass hier auch so detailliert über Tennis gesprochen wird. Und habe jetzt auch wirklich die meisten Folgen mir selber angehört und muss auch sagen, dass, wenn man sich ein bisschen für Tennis interessiert, das wirklich eine unterhaltsame Sache ist. So. Und deswegen, das kannst du ja jetzt rausschneiden, schaltet ein. D76, der Tennis-Podcast, es lohnt sich.
Vielen Dank. Danke für die Blumen.
Danke dir.
Und ja, ich habe ja das erste Hörbuch eingelesen.
Ah.
Ja, das kommt bald.
Das D76-Hörbuch?
Nee, ich habe ein Buch eingelesen von einem Gast.
Aha.
Zweiter Aufschlag. Und das kommt jetzt irgendwie. Ich habe eine E-Mail bekommen. Das dauert jetzt noch 2, 3, 4 Wochen.
Aber das ist ja geil.
Ja, wirklich.
Ja. Ich Aber das ist ja auch schön, ne?
Ich habe 200 Seiten eingelesen.
Ja. Ja, was ich, wenn ich, ne, zum Schluss möchte ich mir noch was wünschen.
Ja, bitte.
So. Was ich ja irgendwie cool finden würde, ist, das habe ich bis jetzt, vielleicht habt ihr es auch schon gemacht und ich habe es einfach nicht gehört, aber was ich super interessant finde, was ich jetzt mir versuche immer zu ergoogeln und bei YouTube mir das Wissen anzueignen, ist, in der heutigen Zeit sind diese Teams, die ich angesprochen habe, ja einfach wahnsinnig groß von Spielern. Mhm. Ne, also, ne, wir haben jetzt, bei Sinner ist es jetzt ein
trauriges... Alle in der Box sitzen.
Ja, und ne, wenn dann irgendwie gesagt wird, ein Betreuer hat einen Fehler gemacht und so. Mhm. Mich würde mal eine Folge lang interessieren, vielleicht auch mit jemandem, der das aktiv arbeitet, ne, wie zum Beispiel Tom Belz oder so, der nochmal genau erklärt, wie das im modernen Tennis eigentlich funktioniert und was man braucht als Profi, um auf dem Level competitive zu sein. Ne? Weil ich finde, dass ist ja auch was man übersetzen kann in seine kleine Tenniswelt, wo man sich vielleicht irgendwie hier und da mal Sachen abschauen kann. Weil ich habe, also konkret, ich liebe Eugen die ganze Zeit zum Beispiel mit diesem Anzug, diesem Regenerationsanzug, der irgendwie so eine Kältekammer ist, so, weißt du? Wo du irgendwie sagst, so, das machen die Profis natürlich nach jedem Match, so, und ist es jetzt irgendwie das Entmüdungsbecken oder dieser Anzug oder die Kältekammer, die super populär ist, so. Solche Sachen, das würde mich noch mehr interessieren, und das kam bis jetzt ein bisschen zu kurz, dass man irgendwie denkt, was sind eigentlich die up-to-date Tricks der Profis und was können wir Amateure daraus lernen? So, ich glaube, da, in der Folge, die höre ich dann doppelt, die Folge.
Geil, habe ich mir notiert.
Geil, danke.
Team, Profi, Regeneration als Stichwort. Als
zum Aufhänger. Beispiel, aber auch Training, ne, und
Ernährung.
Das sind ja die Sachen, ne, deswegen sind diese ganzen Instagram-Kanäle so groß geworden oder YouTube-Kanäle so groß geworden von den Trainern, weil ich glaube, da gibt es eine hohe, hohe Nachfrage, wie verbessere ich eigentlich meine Vorhand in 2025, was ist da eigentlich passiert seit 1900, was weiß ich, als ich meine Vorhand gelernt habe, so. Ja. Und was ist dann vielleicht wirklich auch ein Gamechanger in meinem Spiel? Ne? Und deswegen, ich saug diese ganzen Sachen so auf, weil ich es einfach interessant finde. Und ich glaube, da könnte so ein Podcast auch drauf eingehen.
Absolut. Nehme ich mit. Vielen Dank
für
den Hinweis. Und an der Stelle dann, ja, nochmals vielen, vielen Dank,
dass du
erneut hier zu Gast warst und alle, die von Chris nicht genug bekommen können, können sich die allererste Folge von Doublette oder D76 anhören.
Viel unbedingt. Spaß dabei. Und aufs Revolverheld-Konzert kommen, weil das auch großes Tennis und unser Sänger Johannes spielt auch einen guten Ball.
Ach ja, genau. Wer ist jetzt die Nummer 1 in der Band eigentlich?
Die Nummer, also der Frontmann der Band ist Johannes?
Nein, Tennis.
Im Tennis.
Ich, weil Johannes hat ja viel trainiert, weiß ich.
Ja, der hatte jetzt so eine kleine Pause, der war jetzt auch, oder ist ja auch gerade krank. Mhm. Aber ich glaube, der greift jetzt wieder an. Und ich weiß, dass ich, also er ist, habe ich ja auch damals schon gesagt, das ist ein großes Ballsporttalent. So insgesamt koordinativ sowieso ein Bewegungstalent. Ich glaube, wenn der in seiner Jugend mehr trainiert hätte, dann wäre ein sehr, sehr guter Tennisspieler geworden. Weil technisch und auch wir, wenn er regelmäßig trainiert hat, auch mit René Niklic übrigens, da hat er immer schon einen großen Schritt gemacht. Deswegen vom Talent her würde ich sagen, ist das nicht weit weg von mir. So. Klar, ich spiele jetzt so viel und habe so viel trainiert, dass ich jetzt besser Tennis spiele gerade als er. Aber es ist ein großes Tennistalent.
Was mit Jakob und Nils?
Die haben alle, also Nils hat auch bei Blumenau gespielt, in der Jugend, hat dann aufgehört und auch sehr früh aufgehört. Also der war ja auch immer so der Leichtathlet und ist dann, glaube ich, irgendwann tennismäßig raus gewesen. Ich weiß nicht, Jakob hat, glaube ich, nie gespielt.
Okay, Jakob an 4 in der Rangliste,
so.
Nils an 3.
Ja, würde ich jetzt die ATP-Revolverheld-Rangliste ist ungefähr so.
Wunderbar. Ja. Prima, nochmals. Vielen, vielen Dank.
Danke
und
dir.
Heudo. Tschö, tschö.
Herrlich.
Hallo, lieber Christopher. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Du bist damals wie eine Naturgewalt über die AK4 hereingebrochen und hast deine Gegner reihenweise mit einem Doppelbagel versehen. Und sogar so medium talentierte Tennisspieler wie mich zu einem Hamburger Meisterschafts-Doppeltitel mit durchgezogen. Dafür bin ich dir heute noch sehr, sehr dankbar. Deine Liebe zum Tennis, deine Liebe zur Musik kommen mir sofort in Gedanken, wenn ich an unsere gemeinsame Jugend denke. Wir sind auf eine Schule zusammengegangen. Du hast deine Leidenschaft dann zu deinem Beruf gemacht, bist heute einer der erfolgreichsten Musiker der Nation, worauf du mit Fug und Recht stolz sein kannst und bist tatsächlich auch eine Inspiration, unter anderem für mich in deinem Spätsommer, Frühherbst der Tenniskarriere, dir nochmal überlegt zu haben, alles auf Fitness zu setzen, mehr Fokus auf Tennis, sogar wieder Training zu nehmen, um nicht vielleicht an alte Erfolge, aber zumindest an ein anderes Tennisniveau anknüpfen zu können. Und das fand ich total beeindruckend und positiv, wie du den Weg beschritten hast und hoffe es dir in geringerem Maße ein wenig gleich tun zu können. Hab dadurch aber echt wieder viel Motivation und Freude am Tennis gefunden und ja, wünsche dir für deinen weiteren Weg alles, alles Gute und euch beiden viel Spaß im Studio.
Ach, wie schön ist das denn? Das freut mich total. Ich bin fast ein bisschen gerührt. Wir sind wirklich schon sehr, sehr lange Zeit befreundet. Und auch wenn wir uns nicht on the daily sehen, sozusagen, haben wir den Kontakt nie verloren. Und freue mich auch, dass wir auch über das Tennis und über den Mitte 40 Midlife Crisis das neue Tennisfeuer auch wieder mehr zueinander finden. Und fahren jetzt sogar zusammen auf Saisonvorbereitung auf der roten Asche nach Mallorca. Freue mich tierisch. Vielen, vielen Dank für die warmen Worte. Wirklich schön. You cannot be serious!
Hallo liebe Tennisfreunde, demnächst ist es soweit, ich komme mit Felix Greve nach Hamburg und zwar am 26.04. in den HTC Blumenau und am 27. April nach Blankenese in den Tennisclub. Wir bringen dort unser Buch Enjoy Your Game auf den Court und trainieren gerne mit euch. Bei uns geht es darum, die Störung zu reduzieren und das Potenzial ein bisschen hervorzubringen. Das Ganze ist natürlich für alle Altersklassen, für alle Leistungsklassen gedacht. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Mach's gut, bleib fleißig am Ball und bis bald in Hamburg.
Der Mann, der sich um alles im Hintergrund kümmert und das alles organisiert, ist Tom Heinkel. Und bei dem könnt ihr euch jetzt noch anmelden. Es gibt ein paar Restplätze. Also seid schnell und dann freuen sich Patrick und ich darauf, euch Ende April zu sehen.